Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn. Heute mit den Themen Max vs. Minions, Bewertung bei BGG und Bärenpark.
Ja, aber nur, wenn wir Zeit haben.
Ich hoffe doch.
So richtig interessiert doch kein Bärenpark, oder?
Bärenpark ist super und muss unbedingt besprochen werden. Ja, was ging denn bei dir so ab in Sachen Spielen diese Woche?
Spielen, ja. Nicht ganz so viel wie davor. Ich habe endlich mal Würfelland und ganz schön clever ausprobieren können. Die beiden Würfelspiele, über die die ganze Welt irgendwie gerade redet. Wobei mir Würfelland eigentlich fast besser gefallen hat.
Dass das mit den Farben ankreuzen, ne?
Dass das mit den Farben ankreuzen, ja. Also es erinnert so ein bisschen an nochmal, ist aber dann doch deutlich anders, weil halt jeder einen anderen Block hat und man nicht so sehr darauf achtet, was die anderen machen. Also man kann nicht so abgucken, ne, was die anderen machen, und man hat so schon seinen eigenen Plan, was man macht, und das fand ich super. Also das hat mir richtig gut gefallen, ist auch total schön, weil du hast die Würfelschale, hast du direkt im Deckel drin, und es ist also richtig gut gemacht. Also vor allen Dingen zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wir Platten haben und Stifte haben, die du sofort ordentlich wieder wegmachen kannst, nachdem du damit geschrieben hast, weil meistens hast du dann ja irgendeine Sauerei an den Fingern. Mhm. Und das ist so eins der ersten Spiele, wo es mir aufgefallen ist, dass es echt super geht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ganz schön clever, war ja nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Habe ich schon häufiger auch auf Twitter gesagt, Kennerspiel, das ist für mich überhaupt nicht. Es wird halt gesagt, dass es eine ziemlich große Einstiegshürde hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein bisschen schwieriger als einfache Würfelspiele. Aber ja, ich find's okay. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich denke, ich will die ganze Zeit irgendwelche Highscores knacken oder so. Also es ist irgendwie...
Ja gut, wenn man unser letztes Kennerspiel sieht, Andor, was wir ja besprochen hatten, dann wirkt das Würfelland dagegen tatsächlich eher mickrig.
Ja, vor allem, wenn es Würfelland gewesen wäre.
Sorry, ganz schön clever, natürlich, natürlich.
Ja, aber bei den ganzen Würfelspielen, da weiß man ja eh nicht, was kommt.
Mhm. Stimmt, ich habe jetzt mir Welcome to mal angeschaut, nicht persönlich gespielt, sondern es ist auch eine Art Würfelspiel, wobei man aber alle Karten damit aufdeckt, anstatt zu würfeln, und dann muss man die irgendwie verbauen auf seinem Write and Roll Tableau.
Okay.
Und man hat da so eine kleine Vorstadt, wo muss dann die Zahlen richtig eintragen, um so kleine Häuserblocks zu machen. Es sieht halt von der Aufmachung her richtig gut aus, und das ist, obwohl es halt ein abstraktes Würfelspiel ist, ohne Würfel, ist es sehr, sehr ansprechend gestaltet, so dass man wirklich denkt, ah, ich mache jetzt meinen kleinen Stadtteil hier. Aber es kommt noch nicht auf Deutsch raus, dauert noch ein bisschen. Okay. Vielleicht zu Spiel, ich weiß es gar nicht. Welcome to.
Okay. Ja, muss ich mal gucken. Tal der Kaufleute habe ich gespielt. Das ist ein neuer Deckbilder vom Schwerkraftverlag. Also ist auf Deutsch rausgekommen beim Schwerkraftverlag. Hat mir sehr gut gefallen. Also man muss es noch ein bisschen weiter ausprobieren. Es gibt viele verschiedene Völker sozusagen, die du benutzen kannst, und dementsprechend anders wird das Deck. Besonders gut fand ich bei dem Spiel als Deckbilder, dass du unheimlich viel Interaktion hast, weil die meisten Deckbilder ist ja so ein bisschen, dass du vor dich selber optimierst. Und hier hast du wirklich ganz viele Karten mit, nimm eine Karte aus dem Deck des anderen, leg dem anderen eine Karte drauf und so weiter. Und das macht das Spiel viel interaktiver als sonstige Deckbilder, die ich bisher gespielt habe. Ist auch schön klein, 30, 45 Minuten, also so in meiner Warte eher so ein Absacker. Fand ich aber richtig schön, muss ich auf jeden Fall normal spielen.
Okay. Hat das auch dieses klassische, ich habe am Anfang 10 Karten und
genau.
2 davon sind unterschiedlich und 8 davon sind gleich?
7 davon sind gleich und 4 davon sind unterschiedlich. Also ja, so ein bisschen.
Immer auf 5, ja?
Genau, man zieht immer auf 5 Karten.
Dass man, also ich wundere mich, ich meine, das scheint gut zu funktionieren, aber ich wundere mich immer, warum das nicht ein bisschen variiert wird bei anderen Deckbildern. Aber vielleicht ist da 5 genau die richtige Zahl für eine Hand und 10 genau das Richtige für einen Start. Man weiß
ja, irgendwie
nicht.
Irgendwie sowas muss das schon sein. Ne? Du hast auch hier wieder Karten, die du eigentlich eher loswerden möchtest. Die heißen sogar Ramschkarten.
Okay.
Was eigentlich ganz lustig ist.
Ja gut, also, bei Kaufleute-Thema. Ne? Ja.
Genau. Also passt sehr gut. Das Thema ist stimmig untergebracht. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Partie Decrypto. Also ich habe schon wieder einige Partien gespielt und ich will dieses Spiel unbedingt mögen, und ich krieg von so vielen Gruppen erzählt, wie cool das war und wie super die Runde war. Und ich spiele immer nur Runden, wo ich denke, ja, ganz nett. Mhm. Also ich habe immer noch keine Runde gehabt, wo ich dachte, jo, das ist ein super Spiel.
Ja, das ist so ein Partyspiel. Ich habe, wenn ich Partyspiele spiele, dann sind das meistens in bestimmten Gruppen, wo dann auch Pärchen dabei sind. Und ja, ich weiß nicht, also zu Codenames bin ich mehr oder weniger dann gezwungen worden oder sowas wie Dixit. Dann fand ich das aber auch gut. Also Codenames ist ohne Zweifel ein ziemlich, ziemlich tolles Spiel und in so Gruppen genau das Richtige, aber ich schaue mir nicht unbedingt freiwillig jetzt die Krypto an, nur weil ich das, also wenn mir das irgendwie vor die Füße läuft, dann spiele ich es mit und so weiter, aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt hingeht, dieses Partyspiel gucke ich mir jetzt genau an, da gucke ich mir eher andere Spiele an.
Ja, mir ist es halt für die Schule empfohlen worden und ich habe es dann auch für die Schule gekauft. Das war ein bisschen schwieriger, weil du hast das Problem bei der Krypto, dass die erste Runde meistens nur eine Kennenlernrunde ist. Okay. Ich hatte jetzt aber eine Runde, die wirklich richtig schwierig war, weil ich die mit dem Haschimitenfürst gespielt habe, der zu Besuch war. Und Haschimitenfürst und ich, die uns gar nicht kennen, haben zusammen in einer Gruppe gespielt gegen ein Pärchen. Und das war irgendwie fast unmöglich, weil die haben sich irgendwelche Insider-Sachen erzählen können und wir haben es irgendwie noch nicht mal so hinbekommen, uns irgendwas zu erzählen. Das war schon Dekrypto-Hardcore sozusagen. Aber es wäre sehr lustig. Also ich weiß immer noch nicht, warum er bei Kobold und David Bowie es nicht hinbekommen hat. Also Kobold war der Begriff, den er raten musste und ich habe David Bowie als Tipp gegeben.
Vielleicht hat er
es ist vielleicht auch eine Alterssache, dass er da einfach nicht drauf gekommen ist und nicht wusste, welchen Film ich damit meinte. Aber ja, ist schon lustig. Also ich glaube, dass das Spiel gut sein kann, aber ich warte immer noch auf die gute Runde.
Das war Labyrinth, oder?
Das war Labyrinth, ja.
Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe
ihn gerettet.
Ja, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen, aber.
Echt?
Ja.
Du musst den sehen, der ist toll.
Ja, aber der komische, wie hieß er, der dunkle Stein, der dunkle Kristall?
Oh, keine Ahnung.
Dieser andere Muppet-Film aus den 80ern, der. Manche Filme altern nicht gut.
Doch, der ist gut gealtert. Ich habe den, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren nochmal gesehen.
Okay.
Aber ich verbinde damit auch. Emotionen, dann ist das eh nochmal was anderes. Gut. Du noch was gespielt?
Gloomhaven? Ja, Gloomhaven, aber hauptsächlich, hauptsächlich nicht, aber zuletzt Ringelding.
Ringelding.
Ringelding von Amigo, vom Erfinder von Halligalli. Und
okay.
Es ist eine Glocke drin im Spiel. Es ist ein kleines Karton mit einer Glocke, wo man draufhauen kann. Das soll man tun, wenn man als erstes fertig ist. Und dann gibt es so kleine Aufgabenkarten, wo eine Hand darauf abgebildet ist mit verschiedenen Haargummis dran, die über Zeigefinger, Mittelfinger gestülpt werden sollen. Oder auch mal nur über einen Ringfinger oder naja, so verschiedene Kombinationen. Und die muss man sich dann aus einem Haufen von Haargummis, die dabei sind, Frage, wie lange sowas dann in einem Haushalt hält, der irgendwelche Mädchen hat, die immer ihre Haargummis verlieren. Aber ja, Haargummis in verschiedenen Farben müssen dann schnell über die Hände gezogen werden und dann haut man auf die Glocke und hat dann den Punkt gemacht, wenn man das zuerst gemacht hat. Ich sehe da das große Problem, dass jemand im Gegensatz zu dem Halligalli, wo es auf Reaktion ankommt, ist es bei dem Spiel so, bei Ringelding so, dass die Leute, die sowieso schon gut darin sind, sich Sachen auf die Finger drauf zu stülpen, dass die immer schneller sein werden als die nicht so geschickt darin sind. Und bei Halligalli ist ja auch mal eine Reaktion, so eine passe ich gerade auf Sache. Und hier ist es einfach nur eine Fingerfertigkeitssache. Und deswegen, ja, nett, aber es ist halt, wenn einer es deutlich besser kann, dann haben die anderen keine Chance.
Dann wird er eigentlich immer gewinnen.
Ja.
Und sehr wahrscheinlich Mädels, die Zöpfe flechten, sind einen klaren Vorteil.
Das weiß ich nicht.
Weil wir ständig irgendwo irgendwelche Haarbänder haben.
Also ich habe immer gewonnen. Ich habe nicht sonderlich lange Haare.
Na, was das über dich wohl aussagt.
Nicht mehr.
Ja. Sonst, also bei mir ist halt so, ich werde jetzt schon immer mehr wieder spielen. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Ich habe zum ersten Mal wieder ordentliche BG-Stats gehabt. Und nicht irgendwie nur 20, 25 Spiele im Monat, sondern endlich mal sind wir wieder auf die 60 Partien gekommen. Und ich freue mich darauf, dass es jetzt endlich wieder mehr wird. Und ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt.
Wenn du nicht gerade am Eintüten bist von irgendwelchen diversen Kickstarter-Pledges.
Ja, im Moment ist es gerade ein bisschen stressig. Wir haben jetzt, nachdem wir ins Haus eingezogen sind, müssen wir halt so die ganzen Großsachen jetzt mal langsam verpacken und wir sind gerade dran, den Minecart auszupacken und einzutüten und zu sleeven und so weiter. Das ist schon ganz schön viel und vor allen Dingen sich zu überlegen, wie man was organisiert und wie was später in die Kisten und so weiter kommt. Also der Minecart waren allein 19 Kilogramm,
die gekommen sind. Shadows of Brimstone ist das.
Von, ne? Shadows of Brimstone, genau. Das ist der komplett Pledge. Also da werden wir irgendwann nochmal drüber reden, weil das schon die Gemüter gespalten hat. Also das war bis vor einem halben Jahr noch mein größter Reinfall, mein größter Kickstarter-Reinfall, weil wir eigentlich anderthalb Jahre haben die ganzen Erweiterungen waren schon im Retail zu kaufen. Ja. Und wir als Pledger hatten nicht die Möglichkeit dran zu kommen. Und das war schon echt ärgerlich. Also wenn du siehst, dass überall mit dem Kram gespielt wird, auf das du wartest, das ist irgendwie schon, das ja. war hart. Vor allen Dingen für ein Spiel, was du echt magst. Also das muss man mal gucken.
Ich glaube, Prodos hat das mit Alien vs. Predator auch so gemacht. Da haben die das auch irgendwie, das Kickstarter und Leuten, Plätschern, Bäckern noch nicht ausgeliefert. Und dann hatten die, aber das ist schon im Retail drin. Das ist immer eine doofe Sache. Weiß auch nicht, warum man das so machen muss, aber naja. Nach dem Motto, das Geld der Bäcker hat man sicher und dann macht man erstmal nochmal mit dem fertigen Produkten.
Also ich meine, was mir zum Beispiel nichts ausmacht, ist, ich habe die ganzen Boxen drumherum nicht. Ne? Also ich habe halt wirklich, wir haben wirklich alles in einem 19-Kilo-Paket irgendwie geschickt bekommen. Da sind irgendwie 5 Kartons drin und der ganze Rest sind irgendwelche Plastikbeutel, in denen Miniaturen sind, in denen Karten sind und sonst irgendwas. Das ist mir jetzt zum Beispiel nicht wichtig, dass ich da die Umverpackung habe, weil ich die eh nicht brauche. Hm. Also fliegt eh alles weg. Hm. Im Endeffekt wird Shadow of Brimstone bei uns in 2 riesigen, wenn es denn klappt, 2 riesigen grauen Baumarktkisten verschwinden sozusagen. Da ist der eine, das Grundspiel, beide Grundspiele sind da schon drin mit den Miniaturen. Und jetzt muss man mal gucken, wie man den Rest zusammenkriegt, so dass das Spiel vielleicht auch noch portabel bleibt. Weil Shadow of Brimstone für mich eins der großen Miniaturenspiele sind, die ich auch mal mitnehme irgendwohin.
Also so ein kleines Rollköfferchen wäre ja eigentlich, dass man dann so in dein Regal stellen kann, unten hin, und dann kannst du es mitnehmen.
In ein kleines Rollköfferchen passt das ganze Zeugs nicht.
Okay.
Da haben wir keine Chance. Also das muss schon der große Überseekoffer sein und auch der passt nicht. Also ich brauche dann 2 Überseekoffer, glaube ich, für das ganze Zeug. Gut, gehen wir zum Thema. Mech vs. Minions.
Mech vs. Minions. Ich sage mal Mech, aber es sind
Mechs. Ich weiß auch nicht, warum du immer Mech sagst. Mechs. Ja,
Mechs.
Mechs vs. Minions. Wie weit bist du gekommen bisher?
5. Szenario, das reicht mir aber auch, weil ich genieße das Spiel so sehr, dass ich da gar nicht so ein großes Tempo durchjagen will. Wobei, man kann diese Szenarien ja auch immer wieder spielen. Aber die machen tatsächlich sehr viel Spaß. Und
Hast du die nur mit einer Gruppe gespielt oder mit mehreren?
Mittlerweile 2 verschiedenen Gruppen, ja.
Okay.
Und ja, also ich würde auch noch mal, wenn ich irgendwann mal mit meinen Nachbarn hier spiele, wo ich dran bin, glaube ich, würde ich das auch als eins der ersten Spiele auf den Tisch stellen.
Okay, interessant. Mechs vs. Minion, das Gateway-Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Wir sehen das schon. Wir beide haben, glaube ich, komische Gateway-Gedanken. Also ich bin bis Mission 8, die wir geschafft haben. Also uns fehlen noch 3. Ich habe aber insgesamt 26 Plays von dem ganzen Spiel. Also ich habe es doch schon um einiges häufiger gespielt, weil ich gerade in den Jugendgruppen dann schon 1, 2, 3 immer mal gespielt habe. Ja, teilweise auch ohne das Tutorial, um es einfach einfacher zu machen. Ja, also das Coolste, finde ich, an dem Spiel ist, wenn man den Karton kriegt und den aufmacht, das ist einfach der Hammer. Ne? Ja. Also Mechs vs. Minions ist echt so ein Spiel, das packst du aus und denkst dir nur, oh mein Gott. Also nicht nur, dass die Mechs total toll aussehen, diese ganzen Minions, die dabei sind. Es ist eins der besten Inlays, die ich je gesehen habe. Es ist, glaube ich, auch eins der wenigen Inlays, die überhaupt bei mir drin geblieben sind im Karton. Mhm. Also es ist echt perfekt zusammenpassbar und wenn man einmal weiß, wie man es zusammenbaut, geht es auch. Mhm. Ich habe sogar alle Karten gesleeved drin, also das klappt auch.
Okay.
Das geht alles wieder rein.
Aber die haben den Linen-Finish, das ist eigentlich okay, die kann man auch ungesleeved benutzen.
Ich spiele keine Spiele ungesleeved.
Okay. Kinder schützt euch. Und eure Karten.
Ja, immer. Naja, abluchsen. Also so kleine Kartenspiele sind bei mir nicht gesleeved, aber das war's auch schon. Sonst ist bei mir alles gesleeved. Immer.
Ja, man muss dazu sagen, die Produktionsqualität ist sensationell. Du hast die vier Macs, die auch schon bemalt sind, also komplett fertig bemalt. Die sind auch ordentlich
hübsch. Die sehen gut aus, ja.
Ja, doch. Die Minions sind, die haben Ink bekommen, also die haben Tinte in den Ritzen. Und ansonsten sind die grau, aber ist auch vollkommen okay. Dann gibt's noch einen größeren Boss-Mac, der...
Den man ja am Anfang gar nicht sieht. Ne?
Ach, ja,
also es ist jetzt schon wieder der Super-Spoiler.
Ja. Also das ist kein Spiel, wo man... Es ist kein Legacy-Spiel vor allen Dingen. Man kann es immer wieder spielen und es ist... ja, aber man sieht ja auch schon die große Axt, wenn man das Ding aufmacht.
Sei ehrlich, hast du dir den vorher angeguckt?
Ja, klar.
Echt? Das ist unglaublich. Ich bin wirklich so ein Spieler, der sich das nicht vorher anguckt, auf keinen Fall. Also wir haben wirklich, bis der Boss das erste Mal kam, diese Box nicht aufgemacht.
Ja, kann man machen. Aber jeder Spieler ist ja da anders. Aber auch dann gibt's eine Mine, die ist auch bemalt und gebrushed zumindest. Nicht gebrushed, geinkt. Und es gibt einen bemalten Zeitmesser. Eine Sanduhr.
Ein Zeitmesser. Ja, eine Sanduhr.
Ja. Und gleichzeitig ist das der erste Spielermarker.
Genau. Spielt ihr mit Sanduhr oder ohne?
Natürlich mit Sanduhr.
Sehr gut.
Sind ja keine Pussys hier.
Das weiß man nie. Also ich habe meine Schüler zum Beispiel spielen das auf keinen Fall mit Sanduhr.
Okay.
Das ist denen viel zu stressig. Ja. Ich weiß aber auch nicht, die Unterschiede zwischen uns beiden sind ja, dass du die deutsche Version hast und ich die englische.
Ja, mein Sand ist deutscher.
Dein Sand ist deutscher Sand. Nee, bei mir ist natürlich immer das Problem, dass die Leute die englischen Karten ja noch lesen und verstehen müssen.
Okay. Ja, das gut, so es gibt bisschen, also die meisten Karten bis auf die Schadenskarten. Es gibt ja nur, wie viel sind es? 12 verschiedene, ne? Ja.
Genau, also die hat man schnell drin. Also ich habe auch doch überhaupt kein Problem gehabt, das Spiel auf Englisch zu spielen. Ich habe aber generell keine Probleme, in jeglichen Spielegruppen englische Spiele zu spielen. Also da bin ich ziemlich begnadet sozusagen, dass ich mir da nie Gedanken drüber machen muss, ob ich das Spiel in Deutsch oder in Englisch auf den Tisch bringe.
Also wenn es eine gute deutsche Übersetzung gibt und gerade bei Fantasy Flight ist es ja so, dass man die Sachen auch auf Deutsch billiger bekommt als auf Englisch. Die meisten Sachen von Fantasy Flight über den Heidelberger, beziehungsweise jetzt Asmodee, sind ja dann doch ein bisschen billiger auf Deutsch. Das finde ich, ist auch wieder ein Faktor, ne, wenn man das kauft. Und wenn es halt viel Text hat, neige ich zum Deutschen.
Ja, es ist auch in Ordnung. Ich bin meistens zu ungeduldig. Also ja. Ich will meistens nicht warten. Also das ist mein Problem. Und ich muss sagen, dass ich bei Spielen, bei denen ich nicht sicher bin, dass die weiteren Erweiterungen auf Deutsch auch rauskommen, da kaufe ich grundsätzlich Englisch. Also weil ich dann auf einen Mischmasch keine Lust habe.
Ja,
und das können auch leichte Euros sein. Also zum Beispiel von Basia Games werde ich mir nichts mehr auf Deutsch kaufen. Also ich habe die Schlösser des König Ludwigs und das wird erst richtig gut als leichtes Euro mit der Secrets-Erweiterung. Die gibt es aber nur auf Englisch. Und ich habe die gemischt jetzt, Deutsch und Englisch. Das ist auch nicht so das Problem bei dem Spiel. Aber das ist etwas, warum ich für mich gesagt habe, ich kaufe keine Basia Games mehr auf Deutsch.
Ja, also. Das ist bei dem Pandemie die Heilung, was ja nicht in einem kleinen Verlag erschienen ist, ist das leider auch so, dass es die Erweiterung nicht auf Deutsch gibt. Mhm. Was ich sehr schade finde und die kommt wohl auch nicht.
Okay.
Ich mochte diesen kleinen Würfelableger von Pandemie. Der eigentlich auch relativ komplex ist, aber das ist ein anderes Thema. Nee, das ist schon doof.
Ja. Deswegen, also wir werden jetzt heute bei dem Podcast, werden mir leider immer wieder die englischen Ausdrücke dazwischen kommen, weil ich es halt einfach gewöhnt bin, auf Englisch zu spielen. Ich werde versuchen, es einzudeutschen, aber ich kenne halt nicht die deutschen Begriffe, sondern ich habe die englischen Begrifflichkeiten in meinem Kopf.
Ich versuche dann auszuhelfen. Ich habe nämlich die deutsche Version. Das ist auch eine ganz spannende Sache, ne? Wo ist das zu bekommen? Das ist eigentlich gar nicht im Handel.
Nee, überhaupt nicht.
Es ist nur beim Hersteller zu bekommen.
Ja, aber das war ja auch eigentlich so ein bisschen, ich meine, warum hat der Hersteller das Brettspiel gemacht?
Weil sie Bock drauf hatten. Wir haben gesagt, wir möchten gerne ein Brettspiel machen. Das wäre doch cool. Und der Hersteller ist eigentlich eine Softwarefirma, die eigentlich auch nur ein Spiel hat, und das seit Jahren. Das ist das berühmte League of Legends, was ein MOBA ist.
Genau.
An der Stelle bräuchte man jemand, der Abkürzung erklärt, aber haben wir leider nicht. Schade, schade, schade.
Abkürzungen sind ja eigentlich mein Thema. Da muss ich irgendwann mir mal MOBA vornehmen.
Ja. Das ist so ein Teamspiel, wo man irgendwie, ja, ganz ähnlich wie Heroes of the Storm von Blizzard, hat man Helden mit Sonderfähigkeiten, die gegeneinander antreten auf diversen Turnierkarten. Mit dem Brettspiel hat das aber insofern nur das gemein. Also Riot Games ist der Hersteller. Und die haben auch dieses Brettspiel gemacht. Aber mit dem Brettspiel hat das insofern nur das gemein, dass das die gleiche Hintergrundwelt ist. Also genau. Die Spielmechaniken sind komplett anders. Auch die Geschichte ist eine andere, die das erzählt. Und
man kann das Brettspiel auch mögen, wenn man das Computerspiel nicht kennt. Also ich bin jemand, der das Computerspiel überhaupt nicht kennt, weil ich seit Ewigkeiten keine Computerspiele spiele. Meine Schüler, meine Jugendlichen, die fast alle League of Legends spielen, erkennen immer irgendwelche Sachen wieder und finden das total spannend und ganz toll und so. Und ich mag das Spiel aber auch, obwohl ich gar nichts kenne.
Ja, ich habe das auch, also League of Legends habe ich mir mal angeschaut, das war aber nicht so interessant, aber das Spiel ist einfach, steht für sich alleine komplett.
Genau. Und das Coole, was jetzt auch unsere ersten beiden Podcast-Folgen so ein bisschen miteinander verbindet, ist, dass wir hier wieder eigentlich sowas wie eine Losspielanleitung haben.
Ja.
Also wie bei Andor haben wir hier am Anfang ein Tutorial, in dem man am Anfang, also im ersten Teil des Tutorials, lernt man wirklich nur seinen Mech zu bewegen.
Ja.
Und Kristalle einzusammeln und zu zerstören. Man muss ein bisschen mehr lesen als bei Andor. Also es sind 4 Seiten, die aber groß bebildert sind und groß geschrieben sind und so. Also es sind jetzt nicht 4 Seiten kleinstzellige Anleitung lesen.
Ich finde, das wirkt auch weniger abschreckend als das von Andor dann. Also von Andor auf diesen kleinen Karten finde ich, das wirkt mehr wie so eine Textflut, wie so eine Textwand. Ja. Und hier ist das auch wirklich witzig und ja, das kommt dazu, das ist witzig. Es ist schon vom Hintergrund her, Andor ist ja nicht witzig jetzt per se, sondern...
Nee, Andor soll auch nicht witzig sein.
Ja, eben.
Ich meine, Andor so spielen müsste, wie ich am Anfang bei Mechs vs. Minions angefangen habe, das wäre ganz schön schrecklich, glaube ich. So.
Aber im Prinzip hat man ja Andor, wenn du deine Kinder, wie in der letzten Folge gehört, die das spielen lässt und dann auflaufen lässt, dann ist das im Prinzip nichts anderes, als wenn man die erste Partie hier mit dem Max rumläuft und dann auch versucht, die irgendwo hinzubringen, was auch nicht funktioniert.
Genau. Also man dreht sich ständig und läuft irgendwo hin und schießt irgendwo hin, wo dann doch keiner mehr steht, weil man sich irgendwie doch falsch gedreht hat. Das ist super.
Ja.
Na? Also das ist schon wie Roborally.
Aber das passiert ja nur in der ersten Partie?
Genau, das passiert dann nie wieder, weil man ganz genau weiß, wie man seinen Mech steuert, ne?
Ja.
Aber nicht so ganz. Man lernt, wie gesagt, seine Mechs kennen. Es gibt 4 zur Auswahl. Jeder hat auch ein eigenes Command Board. Wie heißt das auf Deutsch? Also eine eigene...
Spielertableau nennen wir das.
Ein eigenes Spielertableau, auf dem 6 Slots sind für Karten.
Ja.
Und das ist eigentlich das Einzige, was man macht. Man legt Karten auf diese Slots und führt die dann aus.
Genau. Man draftet so am Anfang der Runde eine Karte, also eine Karte von einer Auswahl von Karten, manchmal auch 2. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit weniger Spielern. Es sind, glaube ich, mehrere Karten, die man draftet.
Genau. Also du draftest mit weniger Spielern immer +1. Also, so dass trotzdem alle Karten weg sind. Also, wenn du halt mit 3 Spielern spielst, nimmt ein Spieler 2 Karten. Wenn du mit 2 Spielern spielst, nimmt 2 Spieler 2 Karten.
Das erstaunlicherweise funktioniert, dass das Balancing hier drin auch, dass man halt nur mit 2, 3 und 4, also mit weniger als 4 Leuten spielt. Es funktioniert außergewöhnlich gut, was ich gar nicht gedacht hätte, was ich gar nicht vermutet hätte. Ja, dann draftet man die Karten und dann legt man die auf diese Position 1-6 und die werden dann danach alle einmal ausgeführt.
Ausgeführt.
Von links nach rechts. Ganz stupide. Und da sind so Karten drin wie eigentlich drehen, bewegen, angreifen. Das sind so 3 grundsätzliche Kartentypen und die gibt's dann in 4 verschiedenen Ausführungen. Zum Beispiel bewegt sich der einen vorwärts und einen seitwärts. Einer bewegt sich relativ schnell vorwärts, eine Karte. Und Die Karten sind auch verschiedene Farben bzw. Elemente zugeordnet, die man dann übereinander legen kann, um stärkere Effekte davon zu kriegen.
Genau. Das ist auch ziemlich gut gemacht, weil immer die oberste Karte sozusagen zählt.
Ja.
Und ich muss mir dann schon manchmal auch überlegen, lege ich die Karte jetzt oben drauf. Wir spielen ja ein kooperatives Spiel, wo aber das Alpha-Spieler-Problem nicht ganz so groß ist, weil man unter Zeitdruck die Karten aussucht. Du hast nicht so wirklich Zeit, dich abzusprechen. Es ist schon so, dass in unseren Runden dann gesagt wird, ich will die Karte, nimm die nicht und ich hätte gern die Karte und so. Aber der erste Spieler, der dran ist, nimmt sich die Karte, die er will. Der nächste Spieler nimmt sich die und man ist in Zeitdruck. Also so lange Zeit jetzt wirklich zu überlegen, was will ich machen, hat man nicht unbedingt.
Aber bei uns gibt es dann auch so Absprachen wie, ja, ich hätte aber gerne jetzt mal eine rote Karte hierfür oder ich brauche mal da und da die und die Karte. Oder weil man auch einige Karten dann zum Reparieren braucht. Zwei Arten von Reparaturen gibt's. Und dann braucht man halt die eine oder andere Karte dafür. Um die einfach dann nicht hinzulegen zum Programmieren des Macs, sondern halt um Reparaturen durchzuführen.
Genau. Und das ist eigentlich schon die erste Hälfte des Spiels, ne? Also, es werden Karten gedraftet, gezogen, dann legt man die hin, das nennt sich Programmieren. Und dann führt man einfach ganz stupide seine Leiste durch. Das ist auch eigentlich der erste Teil des Tutorials. Das geht ziemlich schnell. Und dann kommt die zweite Phase, das ist die Minions-Phase. Ne? Denn im zweiten Teil des Tutorials kommen dann auch die Bösen dazu, die gar nicht so böse aussehen, die kleinen süßen Minions. Und dann kommen die mit dazu und die haben auch eine Bewegungsphase, wie die sich bewegen. Die haben eine Spawn-Phase, also wie sie aufs Brett kommen und haben dann auch noch eine Angriffsphase.
Genau, und das heißt, das ist auch sehr einfach gehalten. Wenn die am Ende dieser Phase neben dir stehen, dann hauen die dein Mac. Und jeder haut einmal auf den Mac. Und wenn dein Mac Schaden bekommt, dann bekommt man
eine Karte.
Böse Schadenskarten, die sich dann zufällig in irgendwelche Slots reinsetzen und dann deine Programmierung völlig über den Haufen werfen.
Genau. Und ab dann wird es teilweise wirklich völlig unplanbar. Also vorher ist es vielleicht unplanbar, weil ich einfach zu doof für das Spiel bin und einfach mal wieder vergessen habe, was 180-Grad-Drehung ist und in welche Richtung die 90-Grad-Drehung geht und so weiter. So ist jedenfalls Max vs. Minions Spiel mit mir, wo ich immer wieder überrascht bin, wo ich auf einmal stehe. Haben wir dann Karten, wo es halt einfach wirklich heißt, würfel und geh zwei Schritte in die Richtung. Ja, und damit ist man dann teilweise wirklich völlig out of order. Das ist schon sehr witzig.
Und dann belegen die auch noch wichtige Karten nach dem Motto, ich drehe mich immer einmal in die Richtung und dann gehe ich vorwärts. Und dann drehe ich mich wieder in die Richtung. Und wenn dann so eine Drehenaktion zum Beispiel wegfällt, die man eigentlich sehr gut seinen Mac mit ausrichten kann vorher, dann und durch irgendwas anderes ersetzt wird, dann hat man wirklich ein großes Problem, weil man dann plötzlich zweimal in die gleiche Richtung läuft, wo man gar nicht hin will und sich nicht vernünftig gedreht bekommt. Das ist ein großer Spaß.
Ja, und das ist dann wirklich der Moment, in dem man bei der Draft-Phase sagt, ich brauche unbedingt eine Karte, mit der ich reparieren kann, damit man diese Schadenskarte los wird.
Genau. Und das Witzige ist auch, dass diese Mechs sind eigentlich diesen Minions haushoch überlegen, denn sobald man auf das Feld von einem Minion kommt, ist der platt. Und wenn man einmal schießt, dann braucht man auch nicht irgendwie zu würfeln, sondern die sind einfach, wenn die treffbar sind, dann sind die, wenn die aufs Spiel genommen. Und das macht man auch die meiste Zeit über. Man sammelt Kills von diesen Vasallen.
Genau. Weil man mit den Kills sich selber die Gruppe sozusagen hochbringen kann, um dann weitere Fähigkeiten freizuschalten.
Genau.
Das haben wir aber alles noch nicht im Tutorial, sondern das kommt dann erst später. Na?
Das stimmt.
Also das Tutorial zusammen mit der ersten Mission, da hat bei uns durchschnittlich 2 Stunden gedauert. Mit Aufbau und allem drum und dran und erklären. Also dementsprechend, das ist in einer sehr überschaubaren Zeit zu spielen. Die Durchschnittszeit aller anderen Missions ist ungefähr 1,5 Stunden. Bei den 26 Partien, die ich jetzt hatte. Also man hat mal welche, die 2 dauern. Man hat auch mal eine, die nur 1/3 Stunde dauert. Aber so der grobe Durchschnitt ist 1,5 Stunden.
Was ja auch ganz angenehm ist, dann kann man ja auch noch was anderes spielen oder das 2 Missionen machen oder sowas an einem Abend, an einem Spieleabend.
Genau, also wir haben fast immer 2 Missionen gespielt, außer wir haben eine nicht geschafft, weil wir sind ja schon so drauf, dass wir immer nur weiterspielen, wenn wir eine Mission geschafft haben. Das heißt, es gibt auch ein paar Missionen, die haben wir ein paar Mal öfter gespielt, weil die einfach ein bisschen schwieriger waren. Ja. Ich glaube, die, wo ihr aufgehört habt, da, ich glaube, die fünfte oder so, die war schon ganz schön.
Ich glaube, die heftig. Haben wir auch öfters gespielt. Mit ja, wir haben das auch. Ja, genau. Wir haben das auch so gemacht. Jetzt hast du aber gespoilert.
Ja, da jetzt kommt
Lava. Ja, unglaublich.
Die böse, böse Lava. Aber wir haben ja gesagt, wir spoilern eh in dem Podcast.
Ja, ich habe mir mal ein Video auf der, was war das? Auf der, ich glaube, es war die. War es die TED-Konferenz? Auf jeden Fall hat der Erfinder von Mac vs. Minions darüber gesprochen, wie der das Spiel gemacht hat, wie er das Spiel erfunden hat, mehr oder weniger. Und im ersten Szenario war es, also in der ersten Ausführung war es ein Spiel auf einem Spielplan, der fest war, mit vier Spielern, die gegeneinander spielen und dann auch diese Macs programmieren und sich gegenseitig abschießen müssen. Und keine Szenarien gab es und kein kooperatives Spiel. Das ist erst später dann dazu entwickelt worden, als es dann in dem Verlag rumging. Witzigerweise haben die sich dann irgendwie, als sie dann diese erste Version hatten, haben die sich Tom Wessel geholt und haben den einfliegen lassen.
Okay.
Und haben gesagt, ja, wobei, es war gar nicht mal so schlimm, weil es ist innerhalb von Amerika gewesen, haben die sich den einfliegen lassen. Er hat gesagt, oh, schönes Spiel, schönes Spiel. Und das war nett, aber nicht unbedingt so hilfreich. Und dann haben die sich Quinz von Shut Up and Sit Down auch nochmal einfliegen lassen, ein paar Tage später, wo die erst dachten, da soll man den nicht wieder ausladen. Und der hat sich das Spiel angeschaut und hat gesagt, ja, wäre es denn, dass so eine Geschichte erzählen würde und man so Szenarien hätte und das nacheinander und so. Ja. Und dann haben wir erst gesagt, oh, als er weg war, hat er gesagt, haben wir gesagt, okay, wir bauen das alles um und ich möchte jetzt nochmal von vorne anfangen, egal was die Chefs sagen, ich bin jetzt schon den Chefs gegangen, haben gesagt, ich möchte hier nochmal gerne alles neu anfangen. Und dann hat er das in diese kooperative Form gepackt und dann wirklich von Grund auf neu gemacht. Und mit diesen Story, mit diesen Missionen, die übrigens in so kleinen, wunderbaren Top-Secret-Papierumschlägen, hier hört ihr das? In so Papierumschlägen drin sind, wo dann auch immer so ein paar neue Karten und neue Sachen dabei sind.
Genau, also, und vor allen Dingen auch immer neue Regeln. Also ich finde das eh super gemacht. Also du hast diesen Umschlag, in dem das drin ist, und du zerstörst nichts oder so. Also du hast zwar so ein bisschen Legacy, weil du halt so ständig was Neues lernst und ständig was Neues dir anguckst und so. Und man schon ein bisschen was verrät, wenn man Sachen vorher sieht. Aber im Endeffekt kannst du es halt immer wieder spielen. Ne? Aber so ein Umschlag, das erste Mal neu aufzumachen, ist schon schön. Und das ist kein Spiel, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich leihe euch das aus und spielt ihr ruhig alles durch. Ja. Weil ich will die Umschläge, die zu sind, will ich schon selber noch aufmachen. Also das muss ich einfach sagen, das ist schon Spaß.
Ja, das ist so wirklich. Und das macht.
Und wie gesagt, da sind teilweise neue Karten drin und immer nochmal erstmal der Aufbau. Und die Sonderregeln fürs neue Szenario. Also du hast nicht irgendwie ein riesiges Szenarienbuch, wo du immer rumblättern musst oder so, wie bei Gloomhaven zum Beispiel. Sondern du hast halt wirklich einzelne Regelhefte und dadurch lernst du halt immer ein bisschen mehr.
Ja. Ja,
so ist die erste Mission, geht dann zum Beispiel drum, dass du die Bombe musst du rüberbringen, oder?
Ja, das ist tatsächlich relativ nah am Anfang, wo ich auch dachte, okay, kommt nicht erstmal töte alle Monster oder so? Nee, man hat da so
töte alle Monster, das ist Ende vom Tutorial.
Ja, das sind ja nur drei oder vier Monster, die da kommen. Also Monster, diese Minions.
Ja.
Die Vasallen übrigens im Deutschen heißen.
Echt, die heißen Vasallen?
Die heißen Vasallen.
Oh Gott, das ist ja eine schreckliche Übersetzung. Man hat es nicht in Minions gelassen.
Nee, das Spiel heißt Mac vs. Minions. Max vs. Minions draußen auf der Verpackung und drinnen steht Vasallen.
Okay, das ist, finde ich, nicht glücklich.
Och, ja, kann man so oder
aber,
so sehen.
Aber ich komme da auch aus einer anderen Übersetzertradition. Also bei uns in der Mittelalterphilosophie übersetzen wir auch nicht alle lateinischen Fachausdrücke, sondern Ratio bleibt Ratio. Da fange ich nicht an, mit Verstand zu übersetzen. Also dementsprechend bin ich das gewöhnt, in der deutschen Übersetzung andere Wörter zu lesen.
Ja, aber manche Wörter sind ja auch anders aufgeladen von der Bedeutung her, als wenn man das mit Verstand übersetzen würde. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau.
Lass uns lieber bei der Bombe bleiben. Ja, nette kleine Bombe, die man irgendwo hinschieben muss, sodass man seinen Mac tatsächlich, oder einer von den Mitspielern muss sich dann, oder zwei müssen sich dann darum kümmern, dass sie denn die Bombe anschieben oder auch ziehen. Und da gibt es dann keine Extra-Regel für, wie man die auch ziehen könnte. Man muss aber
genau, das lernt man dann, ne? Man lernt schieben und ziehen.
Genau, und dann kann man halt, muss man seinen Mac wirklich so ausrichten und so programmieren, dass man sich so drehen kann und so viele Schritte vorwärts geht, dass man die Bombe immer weiter vorwärts schiebt oder zieht.
Ja, weil man die Bombe ja auch schützen muss. Denn die Bombe hat selber Lebenspunkte und die verliert sie manchmal ziemlich schnell. Ja. Also das kann ganz schön schnell gehen, wenn da mal zwei Minions irgendwie daneben stehen, dann verliert die direkt zwei Punkte.
Ja, das ist.
Und wenn man das im normalen Modus spielt und nicht im harten Modus, also im normalen Modus und nicht im weichen Modus, oder ist das andere der harte Modus? Ich weiß es
nicht. Nee, es ist der leichte Modus im Deutschen.
Der leichte.
Es gibt einen leichten Modus.
Genau. Wenn man den im leichten Modus spielt, hat ich, glaube ich, 5 Lebenspunkte und im anderen 2.
Ja, das ist könnte hart sein. Mhm. Aber was ich so spannend daran finde, gerade direkt in der ersten richtigen Mission hast du so ein Problem, wo du Bombe von Punkt A nach B bringen musst und du hast gleichzeitig die Minions, die auftauchen, die auch nur wirklich nach einfachen Regeln gesteuert werden und man weiß eigentlich genau, was los ist und dann denkt man sich, ja klar, ich muss die Bombe dahin schieben, ja klar, ich muss die Minions töten, das ist eigentlich gar kein Problem. Und dann kommt halt das Problem,
das Programmieren.
Das bist du selber. Weil am Anfang hat man halt noch nicht alle Karten und man kann dann in der ersten Runde kann man nur eine Karte legen. Und dann kann man halt entweder sich drehen, vielleicht in der ersten Runde, oder nur vorwärts gehen. Oder einmal schießen in eine Richtung, wo gerade gar keiner steht. Und erst mit der Zeit, wenn man sich dann die Mission halt so ein paar Züge so warm gelaufen hat, dann kann man sagen, jetzt habe ich meinen Mac genau so, dass er genau das machen kann, was ich will. Und dass er jetzt hier sich einmal dreht, einmal vorwärts geht, dann sich nochmal dreht und nochmal vorwärts geht und zwischendurch noch einmal schießt oder zweimal. Und das ist genau das, so habe ich meinen Mac jetzt.
Ja, aber wie häufig hast du denn diese Situation, dass du deinen Mac so hast, wie du ihn wirklich haben möchtest? Also lange dauert das nie, bis da eine Schadenskarte drauf ist oder bis irgendwas passiert, dass er nicht mehr so läuft. Also das ist ja das große Problem. Aber das ist schon, also man sitzt vor dem Plan und denkt sich, oh ja, klar, ne, wir beiden kümmern uns um die Bombe, ihr beiden macht die Minions fertig und dann läuft das. Und dann merkst du halt, okay, ich krieg gar nicht die richtigen Karten zusammen, wir müssen es doch irgendwie anders machen. Ich töte auf einmal und ziehe die Bombe leider überhaupt nicht, weil ich irgendwie keine Laufkarten krieg. Wir müssen uns doch wieder umplanen und so. Und das halt alles doch immer auch ein bisschen zeitbestimmt und so weiter. Also ich finde das Spiel super. Also mir macht das viel Freude.
Ja, das ist großartig. Dann denkst du dir, okay, jetzt habe ich meinen Mac fertig. Und dann guckst du auf den Plan und du stehst irgendwo links oben in der Ecke und willst aber eigentlich ganz woanders sein. Und dann, okay, dann muss ich mich jetzt darüber bewegen. Und dann dauert das erstmal und dann kommen noch weitere Karten. Und wenn du dann alles hast und dir denkst, okay, ich habe jetzt keinen Schaden bekommen, mein Mac läuft da, wo er hin soll und ich kann genau das machen, was ich will, dann steht ja dein blöder Mitspieler im Weg oder sowas. Also es ist immer irgendwas und es ist großartig. Also es ist
ja. Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch froh, dass das kooperativ ist, weil ich bin in solchen Spielen echt schlecht. Also auch Roborally oder so, mir fehlt einfach das Vorstellungsvermögen, genau zu wissen. Also ich vergesse zum Beispiel immer wieder echt, wie rum ich mich drehe und sonst irgendwas. Also ich muss das total konzentriert machen, wenn ich das so richtig ernst spiele. Und im Kooperativen finde ich das alles nicht so schlimm. Also da komme ich auch besser mit dem Zeitdruck und so weiter aus. Und jetzt programmiere einfach und dann gucken wir halt und so. Deswegen, ich bin echt froh, dass es kooperativ ist, weil ich spiele Max vs. Minions sehr viel lieber als Roborally.
Ja, man muss dazu sagen, dass bei der Roborally die Programmierung auch härter ist. Also bei Roborally hat man so Karten wie dreh dich um 90 Grad nach rechts und gehe 3 Felder vor. Und bei Mac vs. Minions ist es schon so, dass man hat ja 3 Ausbaustufen. Man kann sich das dann mehr oder weniger, du musst dich um 90 Grad drehen, aber da steht dann nicht, ob nach links oder rechts, sodass man dann am Anfang, wenn man nur solche Karten hat, auch dann mal mehr oder weniger einen Schritt vorwärts machen kann, indem man einfach 90 Grad rechts drehen, geradeaus, 90 Grad links drehen, und dann steht man wieder einigermaßen in der Richtung, wo man das will.
Ja.
Oder bewege dich 2 Felder vorwärts oder seitwärts, gibt's dann beim Bewegen. Und beim Schießen kann man dann auch eher entweder in einem Bereich oder mit Flammenwerfer ähnlich oder ein Sägeblatt nach geradeaus schießen. Das ist schon so gemacht, dass man ein bisschen was steuern kann, während man auf dem Feld dann agiert. Man ist ja nicht völlig seiner Programmierung ausgeliefert.
Ja. Und man kriegt dann immer ein Missionsziel und wenn man das dann erreicht hat, dann darf man sozusagen beim nächsten Mal den nächsten Umschlag aufmachen. Also die neue Mission, die man spielt, steht dann immer am Ende sozusagen der Regel der Mission, die man gerade gespielt hat.
Genau.
Das ist schon also echt gut und gefällt mir gut und
Witzigerweise ist es auch relativ dramatisch aufgebaut. Es gibt in jeder Mission eine Eskalation. Also in jeder Mission kann es eskaliert ist, wenn irgendwelche Bedingungen eintreten, dann wird's härter, dann wird's schwieriger, dann kommen mehr Minions aufs Feld und es passiert irgendwas. Und das ist aber genauso, wenn man genug Minions getötet hat, dann die werden gezählt und dann gibt es auch, glaube ich, bei 15 ist das, dem Board kann man dann markieren, dann kriegt man eine Spezialfähigkeit freigeschaltet. Weil mit der Zeit schaltet man noch weitere Spezialfähigkeiten frei und eine ist halt aufgedruckt. Und das ist dann die stärkste, glaube ich, ne? Ja.
Genau. Genau. Die ist ja auch immer, diese ganzen Spezialfähigkeiten sind spezifisch. Also es sind Karten, die nur für meinen Mech gelten. Und je mehr Missionen ich spiele, das sind welche von den Karten, die mit in den einzelnen Missionen drin sind.
Genau. Ne?
Dann werde ich da immer besser. Aber das braucht man später auch, denn wenn man sich am Anfang noch denkt, warum sind da die ganzen Minions in dieser Packung drin? Na, die kommen doch eh nie auf den Plan. Ist dann ab der dritten, vierten Mission, weiß man dann langsam, warum es so viele sind, weil man eigentlich irgendwann vor lauter Minions den Plan nicht mehr sieht.
Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich teilweise... man hat alle auf dem Feld und man muss dann alle auch bewegen. Da sind dann alle auch dabei, die zu ziehen, die dann beteiligt sind von den Spielern.
Genau. Aber das Spiel an sich ist total klar. Es hat schöne, klare Regeln und trotzdem ist es anspruchsvoll. Also es ist nicht so, dass auch wir irgendwie jede Mission im ersten Mal direkt schaffen. Also es sind immer noch Missionen dabei, wo man wirklich auch mal länger braucht. Wenn dann der Boss kommt, der nervt eh total.
Oh ja, die Bosse, die haben auch ein eigenes Tableau dann und das ist, die sind nicht ohne, die gehen schnell in den Overkill-Modus und man hat schnell verloren, wenn man da nicht aufpasst. Das ist wirklich, wirklich böse und am Anfang ist der Boss noch zu schaffen und später dann, natürlich ist er auch später zu schaffen, aber wenn man dann sieht, was man da alles machen müsste,
das ist schon schwieriger. Aber wie gesagt, für mich ein Spiel, was ich total gerne gespielt habe, was ich auch wieder spielen werde. Bei mir hat es halt wirklich, ich habe jetzt auf BGG geguckt, wann ich die letzte Partie hatte und die war halt wirklich 5 Tage, bevor wir ins Haus konnten, um im Renovieren anfangen konnten. Und das war meine letzte Mechs vs. Minions Partie.
Ja. Hast du einen Mech, den du am liebsten spielst?
Nö. Eigentlich nicht. Ich habe einen Mech, den ich die ganze Zeit spiele.
Das ist welcher?
Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Es ist natürlich das Mädel.
Das Mädel, das Mädel. Lila Mädel.
Die lila Mädel, das lila Mädel spiele ich.
Ja, vom Aussehen, also ich fand eigentlich den, vom Aussehen finde ich den am schlechtesten, aber ich spiele am liebsten der auf der Kugel reitet, auf der Bombe reitet. Mhm. Der hat für mich die coolsten Spezialfähigkeiten, die ich am liebsten spiele.
Ja, aber ich bin ja ein Mädchen. Ich suche ja danach aus, was mir gefällt.
Ja.
Am Anfang.
Kannst du gerne so machen. Ich suche dann das aus, was meiner Persönlichkeit am ehesten entspricht. Und das ist ein Wahnsinniger, der an einem Hebel zieht, während er auf einer Bombe reitet. Offensichtlich.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Wir haben ja die Sendung genannt, nicht nur Mechs vs. Minions, sondern auch BGG-Noten. Und das kam eigentlich daher, dass ich ziemlich entsetzt war, dass du Mechs vs. Minions eine 10 gegeben hast.
Natürlich ist das eine 10. Wie kann das denn anders als eine 10 sein?
Ja.
Verstehe. Also, jeder, der da nicht eine 10 gibt, ich weiß nicht, der macht irgendwas falsch.
Ja, weil ich glaube halt wirklich, dass man sich da überlegen muss, was Zehner sind.
Ja.
Ne? Also das ist so ein bisschen das Thema. Und ich habe mir meine 10 angeguckt. Also für mich ist eine 10 ein Spiel, zu dem du mich jederzeit wecken kannst und was ich jederzeit spielen möchte, fast eigentlich mit jeder Gruppe.
Gibt es das Spiel überhaupt?
Ja.
Du möchtest jederzeit geweckt werden, um...
Fallen zu spielen.
Was?
Fallen.
Das kennt doch keiner.
Das kennt keine Sau, ich weiß, aber dafür kannst du mich jederzeit wecken. Das ist auch für mich der super Absacker, den ich immer auf irgendwelchen Spiele-Conventions, wenn ich bin und um 2 Uhr nachts sitzt irgendwo noch ein einsamer Mann herum, der spielen möchte und ich immer sage, lass uns Fallen spielen. Immer wieder. Also es ist, das dauert 2 Stunden, aber das ist für mich das
Spiel, das du mich
jederzeit wecken kannst. Ja, jederzeit.
Ich habe mir das versucht anzuschauen bei dir mal, weil ich das mal auf einem Bild gesehen hatte, aber nein.
Echt?
Also es spricht mich jetzt nicht wirklich so an, wo ich sagen würde, okay, aber ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es...
Du wirst es mit mir spielen.
Oh je. Ja, jetzt habe ich was gesagt. Ja, vielleicht schaue ich mir das mal an.
Ja, genau.
Aber
und ich werde dich als OL sehr gerne durchführen, als Held. Und du darfst dann deine Abenteuer erleben. Und ich werde mich darüber freuen, dich einfach kalt zu machen in einem durch. Das ist einfach, das ist sehr schön.
OL bedeutet Overlord.
OL bedeutet Overlord, ja. Entschuldigung, ich habe eine Abkürzung benutzt.
Du, ja. Das ist leider immer.
Andere Zehner von mir ist Gloomhaven.
Ja, Gloomhaven kann ich nachvollziehen.
Gloomhaven kannst du nachvollziehen. Ist bei dir auch eine 10.
Ist bei mir auch eine 10.
Wie definierst du denn deine Zehner?
Also, es ist illusorisch, dass du sagen kannst, okay, du immer jederzeit spielen. Es gibt auch, Gloomhaven kann ich auch mit Leuten spielen und überhaupt keinen Spaß haben. Aber es liegt dann auch immer an den Leuten mit, nicht nur an dem Spiel. Und Gloomhaven kann auch mal so sein, dass ich sage, dass diese Partie heute war aber nicht spaßig. Ja.
Ja, okay. Aber es,
also unterhalten wir uns über mein Spiel hier, Mac vs. Minions, warum das bei mir eine 10 ist. Denn das ist eindeutig eine 10. Mac vs. Minions hat eine super Besonderheit, nicht nur, dass die Ausstattung grandios ist und das Preis-Leistungs-Verhältnis übrigens auch, weil vergleichbare Ausstattung bekommt man.
Ja, das ist der Hammer. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich der Hammer.
Wenn Leute sagen, oh, das kostet aber immer noch, weiß ich nicht, 80 Euro?
Ja, 80 Euro hat das gekostet. Das ist geschenkt.
Plus Versand und man kriegt es halt auch nur so drüber. Aber wenn ihr es irgendwo für teurer seht, kauft es nicht, weil es kostet nur 80 Euro. Plus,
ja, man kann plus es einfach UPS bei Riot Versand. Bestellen.
Ja, auf der Webseite von denen. Und es kommt aus Berlin, glaube ich sogar. Die deutsche Version zumindest. Und die englische haben die wahrscheinlich auch da. Und es ist die haben halt quasi auch den Retailer übersprungen damit, ne? Die liefern das halt direkt aus und deswegen könnt ihr das auch billiger machen. Das ist auch der Grund, das ist subventioniert.
Ja, weil die halt voll subventioniert. Das Brettspiel in seiner Entwicklung muss sich ja nicht tragen. Also deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen vielleicht ungerecht, es mit anderen Spielen zu vergleichen, die sich halt wirklich als Spiel auch tragen müssen. Ich glaube nicht, dass die damit Verluste machen unbedingt, aber die werden da auch keinen Gewinn mitmachen groß.
Nicht wirklich, aber es ist trotz alledem, es ist ein Projekt der Leidenschaft gewesen und Leute haben, obwohl das, wenn man das jetzt so verklärt hört und sagt, oh, die wollten unbedingt ein Brettspiel machen und dann haben die das gemacht. Und wenn man dann nochmal die Geschichte hört, die ich mir dann halt eben grob erzählt habe, dass sie eigentlich das gerne zwar machen wollten und das auch funktioniert hat, aber dass am Anfang wirklich in der Entwicklung das erst entstanden ist und wirklich zu dem genialen Produkt gekommen ist, was es jetzt ist. Ist das schon erstaunlich. Aber es ist letzten Endes tatsächlich gut geworden. Wie gesagt, nicht nur diese tolle Ausstattung, das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist für mich natürlich auch Teil einer 10.
Okay, ist auch Teil einer Note.
Ja, doch. Wenn das Spiel kacke aussieht, dann habe ich weniger Spaß daran.
Nee, das ist natürlich klar, aber das hat ja nichts mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis
zu tun. Nein, das ist i-Tüpfelchen. Aber das Spiel hat halt kooperativ. Mag ich gerne, muss man, also kann auch kompetitiv sein, aber kooperativ fand ich erstmal schon mal cool. Man löst gemeinsam, man hat als Alpha-Spieler Probleme nicht, wie du eben schon sagtest, bei einem kooperativen Spiel ist das nicht immer der Fall. Spielt man Pandemie, kann es dazu kommen, dass man sagt, und dann sagt man, warum denn? Dann spiele ich halt nicht mehr mit, wenn es immer nur nach dir geht und sowas. Aber hat man hier nicht, weil hier kümmert sich jeder um seinen eigenen Mac. Und eine Sache, die ich unheimlich gerne mache, ist mich erstmal, keine Ahnung, ich zähle jetzt mal auf, was ich unheimlich gerne im Spiel mache. Und dann zeige ich, dass das alles hier drin ist. Also, ich habe gerne kooperative Spiele, wo jeder Spielfigur seine eigenen charakterlichen Sachen kann, die nur er kann und niemand anderes. Ist hier nicht ganz der Fall. Allerdings in Sinne doch, weil ich kann mir in jeder Partie stelle ich mir ja meine Programmierung selber zusammen und bin dann damit einzigartig. Dann bin ich halt diese Runde der Mac, der Sägeblätter verschießt und immer seitwärts geht, weil ich das gerne mache, ja. Und natürlich gibt's die Spezialfähigkeiten, die sind aber nicht ganz so gravierend wie das, so wie ich meinen Mac gerne selber ausrichte und gerne selber programmiere.
Aber machst du das wirklich immer anders? Also ich muss schon sagen, dass ich so meine Lieblingskarten habe, mit denen ich eigentlich am liebsten spiele und wo ich schon eigentlich auch am liebsten, die ich immer gerne habe.
Ja, verstehe ich. Und in unserer Gruppe ist das genauso, ja. Gibt immer einen, der gerne, super gerne das Sägeblatt hat, weil man einfach unendlich weit mitschießen kann, theoretisch. Ja. Und ich bin dann meistens derjenige, der dann guckt, was noch da ist. Und okay. Auch dann die Karten irgendwann mal ausprobiert, wo ich denke, die sind eigentlich kacke. Weil es gibt halt sowas wie explodierende Tanks, will man nicht haben. Aber sind in situativ dann doch ganz nützlich, wenn man dann so. Also
wir spielen sehr viel mit denen.
Ja, ja, klar. Aber die wollte halt vorher keiner haben, weil das halt Einmaldinger sind und dann sind die halt weg, dann musst du die aus deiner Programmierung rausnehmen. Aber wenn man sich dann mal das machen muss, weil sowieso nichts anderes gerade da ist und dann damit spielt, dann hat man halt andere Dinge damit. Klar, ich mag den Omni-Stampfer, der seitwärts gehen kann. Ich hätte gerne eine Drehkarte nach links und eine Drehkarte nach rechts. Also in zwei Stellen möchte ich mich gerne drehen. Ich programmiere den Mech schon immer ähnlich. Aber so programmieren meine Kumpels die ja dann auch immer anders. Und die haben dann auch ihre Vorn. Deine nimmt halt gerne die Stromsachen und so. Aber so habe ich halt einen Mech, ich spiele das auf eine Art und Weise, die einzigartig ist. Also ich habe das, was ich auch bei Gloomhaven habe, ich habe einen Helden, in dem Fall, der. Wir reden schon wieder über Gloomhaven.
Ja, wir reden immer wieder über Gloomhaven.
Ja, oder über Imperial Assault, über Descent, über alle möglichen anderen Dungeon-Crawler-ähnlichen Spiele. Bei kooperativen Spielen ist das oft, ne? Ja. Wo man dann halt wirklich eine Fähigkeit hat, die man möglichst nur man selber hat. Und vor allen Dingen, womit man dann auch mit anderen interagieren kann. Ich finde das immer. Ja, ich schieße anders als du, aber im Endeffekt schießen wir beide auf ein Monster, ist halt was anderes als, ich schieße ihm die Panzerung runter und dann kannst du voll reinhauen. Das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und das macht man hier nicht.
Story.
Ja, genau. Und mehr Interaktion auch. Man muss sich mehr aufeinander einlassen. Und hier in dem Spiel ist es so, dass wir dann auch die Ziele gemeinsam machen müssen. Wir können uns dann auch absprechen. Und das, was es heißt, okay, ich schieße die Panzerung runter und du schießt dann drauf. Ist hier ja so, dass man, der eine muss dann einen Schalter drücken, damit das Schild von dem einen runtergeht und dann man das besser angreifen kann oder überhaupt angreifen kann. Der eine schiebt die Bombe weg, die wir gesagt haben, der andere muss sich dann um die Minions kümmern und so, dass man seine Programmierung auch anpasst, sodass man wirklich hier Nuancen hat von Programmierung und von, es ist einfach für mich sehr, sehr großartig, dass ich mich immer wieder darauf einstellen kann und muss, meinen ganz eigenen Mech zu programmieren, der dann einzigartig ist in der Runde und der dann für die Aufgabe auch ein bisschen besser geeignet ist. Das ist aber nur eine der Aspekte. Dann kommt dann der Aspekt dazu, dass ich mich immer wieder auf Situationen einstellen möchte. Bei jedem Spiel habe ich am liebsten eine unbekannte Situation, die ich vorher nicht unbedingt kenne, die ich aber dann kreativ lösen kann. Ja, ich möchte gerne, wenn dann eine Kombination von Monstern da ist. Bei Gloomhaven hatten wir zuletzt böse Uses, die sich immer weiter aufteilen und dann muss man völlig anders gegen die vorgehen. Wir hatten mal Bären, die unheimlich stark sind und sehr viele Lebenspunkte vor allen Dingen haben. Also das meine ich mit stark. Und dann haben wir schon daneben kleine Feen, die haben die immer wieder geheilt. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man sich auf diese Situation einstellt und nicht nur irgendwelche Wachen sind. Aber selbst die ersten Wachen bei Gloomhaven, da gibt's schon.
Ja, ich habe auch schon gedacht, da, ja, aber. Das wird halt unsere Sache sein. Wir spielen beide so viel Gloomhaven. Das beeinflusst einen, glaube ich, einfach.
Weil es auch so gut ist. Aber es ist halt ein schöner Vergleich, weil Gloomhaven macht es ja auch richtig und Mech vs. Minions macht es halt in den Szenarien dann halt auch richtig. Völlig nicht auf der Ebene der Monster jetzt, sondern auf der Ebene von den Szenariovorgaben, dass ich halt die Probleme mich der Situation anpassen muss. In jedem Szenario und dann innerhalb des Szenarios dann auch nochmal. Oh, jetzt haben wir eine Situation, wo wir sehr viele Minions da haben. Da muss sich jemand drum kümmern. An der einen Stelle, lauf doch mal dahin und mach dann mal das. Bevor das und das passiert. Und so habe ich halt diese immer sich ändernden Situationen, die durch die Vielzahl von Elementen auch immer wieder neu anders ist. Ja? Und ich habe nicht dieses Problem, okay, da kommen jetzt drei Monster an und die laufen auf die Burg von Andor zu und dann muss ich dahin gehen und den umhauen und dann darf ich nur den umhauen. Das ist eine andere Art von Problem.
Ja.
Und hier habe ich das Problem, dass es wirklich chaotisch sein kann. Es kann auch sein, dass es mal ganz übel läuft und wir in Situationen kommen, die wir nicht schaffen können. Es kommt super selten vor. Man kann immer wieder irgendwas machen. Aber man kann es schaffen.
Okay.
Also man Es kann ganz schlimm laufen, dann kann man es nicht schaffen, aber generell sind alle Szenarien schaffbar. Aber das macht auch den Reiz dann aus, dass es scheitern kann. Das ist ja auch sowas wie bei Arkham Horror oder bei Eldritch Horror. Da hat man ja auch Situationen, wo man nicht weiß, ob man dieses schafft, selbst wenn man gut spielt.
Ja.
Und das kann hier auch vorkommen, ist aber weniger häufig. Meistens, wenn man schlecht spielt, ist es dann auch ein Zusammenspiel von mehreren Dingen, die schlecht laufen. Also dieses auf die Situation einstellen, das mag ich super gerne und das ist hier immer der Fall, weil jede Situation ist, die Ausgangssituation ganz anders. Auf einmal hat sich mein Kumpel verprogrammiert oder hat einen Schlag reinbekommen und hat mich dann irgendwie auf eine andere Position geschoben und dann muss ich von meiner neuen Position aus die Programmierung anders machen und meine nächsten zwei Züge sind wieder völlig anders und dieses, wo ich mich wirklich immer wieder auf die Situation einstelle, das mag ich total gerne.
Und ja, aber vielleicht ist das genau der große Unterschied zwischen uns beiden, warum das für mich keine 10 ist.
Wahrscheinlich. Deine Planbarkeit. Ja, die Planbarkeit. Und ich als Chaot, der dann genau mit der Situation klarkommen will und muss. Und dann gibt's, haben wir diese Situation, in die ich mich anpassen muss. Wir haben die einzigartigen Fähigkeiten, die ich mir hier auch selber schaffe. Und dann habe ich dieses unglaublich tolle Schadenssystem. Wenn ich diese Karten kriege und auf einmal macht mein Mech überhaupt nicht mehr das, was ich will. Und dann habe ich irgendwo mittendrin eine, statt ich gehe jetzt vorwärts, habe ich eine, ja, du springst jetzt mal 4 Felder rückwärts und drehst dich um 180 Grad. Und dann kann ich mir überlegen, okay, repariere ich das jetzt oder programmiere ich da drum rum und sage mir, okay, ich weiß jetzt, dass ich immer auf der Position 4 Felder rückwärts springe und mich um 180 Grad drehe. Das baue ich doch ein. Und dann habe ich auch einmal.
Also manchmal passen die Schaden einfach so gut.
Ja, großartig.
Also manchmal ist es einfach auch schön. Aber also bei uns ist es auch eher so, dass wir uns inzwischen darüber freuen, wenn wir nur changen müssen. Also wenn wir einfach nur die Slots miteinander vertauschen müssen. Da muss man zwar dann nochmal manchmal etwas anders programmieren oder etwas anders gucken.
Manchmal wartet man auch genau da drauf und will das.
Genau, und sagt, ja komm, vielleicht kriege ich den Schaden. Aber manchmal ist es ganz übel, wenn man 3 Schaden kassiert und man kriegt 3 Karten zugewürfelt, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Man kann sich nicht aussuchen, wo diese Schadenskarte hinkommt, sondern das wird gewürfelt, wo die Schadenskarte hinkommt. Und das kann natürlich ganz übel sein, weil sie genau die Lieblingsfähigkeit gerade zerstört.
Was aber vom Balancing her auch wieder genial ist, weil ich habe ja 6 Felder und ich würfel dann mit einem 6-seitigen Würfel. Und wenn ich dann schon 4 Schaden kassiert habe auf Feld 1, 2, 3 und 6 und 5.
Ja, 1, 2, 3, ist so ein bisschen schwierig.
Ja, 1, 2, 3, 6.
Du musst 4 Felder nennen.
Ja, 1, 2, 3, 4. Auf Feld 1, 2, 3, 4, wenn ich da schon überall Schadenkarten habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf jetzt eine 5 oder 6 würfel, viel geringer. Es ist ja wahrscheinlicher, dass sich die Schadenskarte eine andere Schadenskarte ersetzt. Ja. Und deswegen hat man immer noch, je kaputter man geht, also man...
Je kaputt, ja, aber nee, man hat die Chance, dass es nicht noch schlimmer wird.
Es wird, je mehr Schaden anders man hat, umso unschlimmer wird es. Der nächste Schaden ist nicht ganz so schlimm wie die ersten 3 Schaden.
Ja, sehr
und,
wahrscheinlich.
Und auch eine schöne Sache ist, dass man nicht stirbt. Ne? Man stirbt nicht, man... torkelt zwar wild her und ist eine Flipperkugel ähnlich, rast man durch die Minions durch und weiß eigentlich gar nicht mehr, was man selber machen kann.
Manchmal würde man sich wünschen, dass diese Mechs sterben würden, weil die einen nur stören.
Ja, und dann hat man diesen hervorragenden Moment, der zum Beispiel Galaxy Trucker ausmacht. Wenn du Galaxy Trucker spielst, ist ja ein Teil, du baust ja ein Raumschiff zusammen und dann fliegst du los und dann denkst du ja noch, ach, ich habe ja ganz gute Chancen zu gewinnen. Und dann kommst du durch so eine Kampfzone und wirst auseinandergeschossen und du fliegst nur noch mit Bruchteilen deines Raumschiffs her. Und die Leute lachen dann, wenn du dann in dieser Situation darüber lachen kannst, dass du, wie abstrus das ist, dass du nur noch ein Triebwerk hast hinten links und ein Crewmitglied, der dann irgendwie das Schiff steuert und halb kaputt dann seine Ladung an ins Ziel bringt und dich darüber kaputt lachen kannst oder auch völlig zerschossen auf einem Teil und auch nach Hause kommst. Wenn du den Humor hast und das selbst über dich lachen kannst, weil du völlig kaputt bist, dann das ist genau der gleiche Humor, der bei Mech vs. Minions auch zündet, wenn dann Mech einfach wild durch die Landschaft flügt und du überhaupt nicht mehr weißt, was du machen kannst und nur sagen kannst, jetzt habe ich euch gerammt, Entschuldigung, ich weiß auch nicht.
Und das passiert bei mir auch, wenn ich nicht beschädigt bin, weil ich ja, wie gesagt, immer wieder vergesse, warum ich mich drehe und so und dann falsch programmiere, weil ich das mal wieder einfach nicht in meinem Kopf hinbekommen habe, wie ich eigentlich programmieren sollte. Also meine Jungs um mich herum sind das gewöhnt.
Ja. Die rechnen schon damit, dass die jetzt einen von dir weggeschubst werden. Da, ach, genau. Dann habe ich gleich gar kein Problem.
Ja, ja, ist ja klar.
Deswegen habe ich diese Seitschrittkarte drin, nur da, um die auszuweichen.
Ja,
ja, das verstehe ich total. Sein. Ja, und dann...
Das sind für mich aber alles Sachen, die das für mich das Spiel zu einer 9 machen. Ich weiß, es ist mindestens eine 9.
Und dann hast du noch die Mission, die stufenweise neue Regeln einführen.
Entschuldigung, habe ich dich jetzt abgebrochen?
Ja, ich hätte können auch so viel darüber reden, aber das hast du ja auch schon genannt, ne? Diese Mission. Du hast eine kleine Geschichte von einem Ausbildungslehrer, der dir versucht beizubringen, wie man auf einem Mac... Also das ist in eine vernünftige Geschichte gepackt, das Material ist super, das fühlt sich super an, du möchtest das, ich weiß nicht, ja. wo da die 9 ist, also es ist eindeutig eine 10.
Die 9 ist für mich ganz klar da, dass ich dieses Spiel nicht immer spielen möchte. Also für mich ist das ein Spiel, was ich gerne spiele, was ich richtig gerne spiele.
Aber du liegst ja falsch, aber warum? Warum willst du es nicht immer spielen?
Warum
wo ist der Kritikpunkt?
Der Kritikpunkt ist bei mir genau in diesem Programmieren und diesem Kartenziehen und diesem Koop, was nicht immer Koop ist, in diesem Zeitfaktor und so weiter. Das sind die Punkte, da habe ich nicht immer Bock drauf. Also deswegen ist es für mich keine 10.
Also es ist also im klar, Endeffekt das Geschmacksurteil, was dann sagt, das mache ich gerne. Das ist das
Geschmacksurteil, genau.
Okay, du kannst einem Spiel 10? objektiv keine 10 geben, weil es muss immer auch noch dir Spaß machen.
Ja, natürlich. Eine 10 bedeutet für mich wirklich, weck mich nachts um 2 Uhr und ich spiel's mit dir. Oder ich bin total müde, ne? Ich bin auf einer Convention und bin total müde, aber jemand sagt, boah, das Spiel wollte ich aber schon immer mal spielen. Sollen wir das nicht zusammen spielen? Dann ist mir egal, wie müde ich bin. Also du kannst mich auch um 4 Uhr auf einer Convention fragen, obwohl ich um 6 wieder aufstehe, ob ich mit dir noch Fallen spiele. Da werde ich eher mit dir Fallen spielen, als ins Bett zu gehen.
Gut zu wissen.
Das ist für mich eine 10.
Dann machst du bestimmt mehr Fehler.
Das glaubst aber nur du.
Ja, aber wenn du so streng sein würdest, für mich als normaler Mensch, der ja eigentlich nur sich hobbymäßig ein bisschen mit Brettspielen beschäftigt, dann hätte ich ja gar keine wirkliche 10.
Aber warum? Weil also es geht ja auch gar nicht unbedingt
ich mag meine 3 Stunden Schlaf, die ich habe.
Es geht ja gar nicht um die reale Vorstellung. Es geht ja einfach darum, du kannst dir ja vorstellen, wie die Situation ist. Und deswegen sind zum Beispiel Lieblingsspiele von mir, wie Elisabeth oder Here I Stand, sind für mich keine 10, weil ich einfach 6 bis 8 oder 9 Stunden nicht ständig spielen möchte, ne? Sondern das sind für mich super Spiele, die ich total gerne spiele, die ich liebe. Aber es ist für mich keine 10, weil da einfach sozusagen nicht Preis-Leistung miteinander ist, sondern irgendwie Zeit-Leistung.
Aber, ne? Von einem 10er-Spiel ich kann auch nicht Gloomhaven 18 Stunden am Stück spielen, nur durch Essen und Schlafen unterbrochen. Weil dann möchte ich auch mal was anderes machen. Irgendwann kann ich auch Gloomhaven nicht mehr sehen. Für eine gewisse Zeit.
Ja, aber ich muss zum Beispiel sagen, also ganz kurz meine anderen beiden, ich habe 4 Zehner. Hm? Das eine ist Fallen, das andere ist Gloomhaven, dann Seven's Continent und Kingdom Death Monster. Hm? Das sind bei mir 10er. Seven's Continent habe ich meine Erstpartie 8 Stunden gespielt und ich war traurig, dass wir aufgehört haben. Also nach 8 Stunden das gleiche Spiel spielen, war ich wirklich, ich hätte gerne weitergespielt. Wir haben es aber leider mit einer 14-Jährigen gespielt, die ins Bett musste.
Kinder.
Ja, nervig. Aber dementsprechend, also ich hätte total gerne weitergespielt. Und das ist etwas für mich, ich höre auf und will eigentlich weiterspielen. Das ist das Gleiche wie Kingdom Death Monster. So geht es, da geht es mir genauso. Ich spiele eine Jahreszeit nach der anderen und höre eigentlich nur durch Vernunft auf und nicht durch Wollen. Und das sind für mich also Kingdom Death Monster, ich habe eine komplette Kampagne abgespielt mit 25 Plays und das Liebste, was ich machen wollte, war direkt eine neue Kampagne starten. Obwohl eine Kampagne starten immer bedeutet, man ist eingeschränkt. Das merkst du ja gerade selber mit Gloomhaven.
Ja,
so
aber
ein bisschen.
das interessiert, also klar ist man, wenn man neu anfängt, aber ich bin auch jemand, der gerade die Anfangssachen oftmals lieber mag als so ein aufgebohrtes Spiel. Gerade auch bei vielen Sachen mag ich, ich fange eher lieber von vorne nochmal an und mache die Einsteigersachen nochmal und nochmal, als dass ich die wirklich tiefkomplexen Sachen am Ende mache. Aber das ist bei Brettspielen eher nicht der Fall, weil Brettspiele sind
Ja.
eigentlich alle ähnlich. Aber bei PC-Spielen ist das so, dass ich lieber nochmal da, wo es weniger Regeln gab und wo es einfacher ist, das nochmal spielen würde, als die wirklich komplexen Dinge.
Ja.
Zum Beispiel bei 4X-Spielen, Civilization-Spiele. Hat jemand,
Ja.
jeder hat meine Civilization auf dem PC gespielt. Da mag ich die Anfangsrunden fast lieber, als wenn ich dann ein Imperium habe mit 20 Städten, die ich dann verwalten muss oder sowas.
Okay. Was sind denn bei dir noch Neuner?
Neuner
oder was
oder
sind noch
Zehner?
Zehner? Was sind noch
Ja.
Zehner?
Also ganz klar, es gibt ein Spiel, was ich lange gespielt habe und jetzt nicht mehr spiele, es ist trotzdem noch eine 10, weil es einfach so über so viele Jahre mir so viel Spaß gebracht hat und ich immer noch gerne zurückdenke, auch wenn ich jetzt sage, ich muss es nicht mehr unbedingt spielen, vielleicht immer. Das ist Magic the Gathering.
Okay.
Das habe ich lange Jahre gespielt und es ist immer noch genial und es macht so viele Dinge richtig. Und natürlich muss man sich überlegen, was man spielen will, in welchem Format man da spielen will. Das ist mehr als ein Spiel, das ist ja mehr, du kannst ja verschiedene
Ja, okay,
Formate damit spielen.
da bin ich totale Jungfrau, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Also das ist wirklich ein Feld, wo ich mich nie irgendwie mit beschäftigt habe.
Ich meine, allein welche Spielsorten da schon rausgekommen sind. Draftspiele, moderne Draftspiele haben eigentlich den Draftmechanismus bei Magic the Gathering, hat den jetzt nicht erfunden, aber der hat den schon so gemacht, dass man Dominion ist ein ganz klarer Ableger von Magic.
Mhm.
Also das ist die Hauptinspirationsquelle von Dominion ist Magic. Weil einfach das der Deckbilder an sich ist eine Sache, die du beim Magic in einem bestimmten Turnierformat zum Beispiel machst.
Ja.
Beim Draften. Oder beim, also da stellt man sich auch sein Deck zusammen und das Seven Wonders ist diese Rumreich-Mechanik, das ist ja auch eine Draft-Mechanik, die ist auch von Magic, mehr oder weniger. Also man hat lange Jahre Magic gedraftet, bevor es diese Brettspiele gab und die haben sich eindeutig das abgeguckt da. Ja. Und verschiedene Dinge macht Magic einfach schon von Grunde auf richtig, wie diese 5-Einteilung von befreundeten und verfeindeten Sachen. Also, da gibt es so viele Sachen. Klar hat Magic
ja
auch ein paar Jahre auf dem Buckel und ein paar Sachen kann man heutzutage sogar besser machen, aber viele Sachen funktionieren einfach mit Magic und es ist einfach großartig. Das ist ein 10er-Spiel. Wird auch bei Board Game Geek gelistet und deswegen habe ich es ja auch bewertet mit 10.
Mhm.
Dann würde ich noch nennen Twilight Imperium 3. Edition. Ich habe die 4. noch nicht ausführlich gespielt. Ist auch schwierig. Die 3. Edition bietet halt so ein tolles Spielerlebnis, dass ich sagen kann, okay, der hat wirklich Christian T. Peterson ist das, ne? Der CEO, noch bis Ende des Jahres CEO von Asmodee America Nord ist. Der hat nämlich jetzt seinen Rücktritt angekündigt,
naja,
nachdem Fantasy Flight verkauft wurde oder aufgekauft wurde von Asmodee. Traurige Sache, weil der hat mein Lieblingsspiel entworfen mit Twilight Imperium 3. Edition, wo er sich sein Twilight Imperium 2. Edition genommen hat und dieses sperrige Ami-Trash-Game einfach mal genommen hat und diese ganzen Eurogames-Mechaniken, die er da kennengelernt hat, seitdem er das Spiel gemacht hat, hat er die besten genommen und eingebaut. Und es funktioniert, es ist reibungslos ineinander. Das ist, hat dieses mittelmäßige Ami-Trash-Spiel gemacht, was einfach nur bombastisch war, von den Miniaturen, die dabei war, und mit eleganten Eurogame-Mechaniken versehen, die das Spiel wirklich großartig machen. Und ein Spielzug dauert ungefähr eine Stunde mit allen Leuten. Und es kommt nie Langeweile auf für mich. Also es
ja
ist, ich habe immer was, es gibt keine Downtime in dem Spiel. Der hatte von Puerto Rico hat er mal das Rollensystem genommen, einfach so, und hat das dann oben als oberste, auf der obersten Ebene, auf der strategischen Ebene draufgesetzt. Und so, dass man immer auch wartet, wenn der andere seine Rolle ausführt, die er nicht ausführen muss, aber er kann sie ausführen, und dann haben alle anderen auch was zu tun. Man plant, es sind schnelle Züge, die man sonst macht, und man plant dann auch seine Aktionen. Das Spiel
ja
dauert lange, aber es ist, erzählt dann auch epische Geschichten. Dann denke ich, habe ich dem Vielspieler gerade beigebracht, ja, ich habe dir erzählt, diese Sachen sind nicht gut, es sei nur, dass irgendwelche Karten dabei, warum baust du denn so viele? Und zwei Züge später ist er auf meiner Heimatwelt, weil das sein Objective ist, und er hat dann diese Karte gehabt, die genau diese Raumschiffe für stärker machen, mehr Lebenspunkte geben, doppelt so viel Lebenspunkte geben, und er hat es genau richtig gemacht. Und ich denke mir, ich dachte, ich hätte eine gute Verteidigung gehabt, aber
nö.
Da hat man dazu, und dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen und meine Heimatwelt ist, also es hat so viele Momente, wo ich jetzt noch heute noch dran zurückdenke, die wie kein anderes Spiel jemals geschaffen hat. Das ist Twilight Imperium, das ist eine 10.
Und okay.
Gloomhaven ist eine 10. Aber Gloomhaven hat Probleme und trotzdem ist es eine 10. Weil Gloomhaven ja auch dieses, wenn ich Dungeon Crawler spiele und ich habe einige gespielt, dann langweile ich mich immer schnell. Ich spiele dann immer die eine Klasse und dann habe ich die gesehen und habe die dann aufgelevelt und dann spiele ich die andere Klasse und dann, ich bin nicht der Typ, der immer Magier spielt. Ich bin eigentlich selten spiele ich Magier. Ich bin eher so der Schurken- oder Heiler-Typ, der Supporter-Typ oder der irgendwelche Sachen macht, die andere Klassen nicht machen. Mal auch ein Krieger von diesem Fantasy-Archetypen. Und dann war ich selbst total überrascht, als ich den Crackheart bei Gloomhaven mit dem angefangen habe und mich in keinem Spiel irgendwie gedacht habe, ich möchte jetzt was anderes spielen, sondern ich möchte den weiterspielen und ich möchte den optimieren und ich möchte den, und das hat bisher noch kein anderes Spiel geschafft von den ganzen Dungeon Crawlern, auch wenn Gloomhaven offiziell kein Dungeon Crawler ist, aber es hat kein anderes Spiel geschafft und deswegen ist das für mich eine 10.
Ja, also Gloomhaven ist für mich einfach eine 10 vom ganzen System her. Also ich mag genau diese Vermischung der Euro-Mechanismen, die ich gar nicht als so stark empfinde, muss ich sagen. Also Gloomhaven ist für mich auch eine klare 10. Aber das, was du gerade gesagt hast mit Twilight Imperium, das empfinde ich ja genauso bei Elisabeth oder bei Here I Stand oder so. Mhm. Da habe ich auch die ganze Geschichte. Da fiebern wir, also bei der letzten Elisabeth-Runde in Willingen haben wir die letzte Stunde im Stehen gespielt, weil es so spannend war. Gleichzeitig werden wir, glaube ich, von allen Umstehenden als völlig irre erachtet, dass wir in der achten Stunde immer noch das ganze Spiel mit solcher Spannung vollziehen. Aber das ist für mich unglaublich. Ne? Das ist, ich habe auch die 13-Stunden-Partie Elisabeth das Jahr davor in Willingen nicht wirklich als schrecklich empfunden. Ja, ich hatte mal zwischen der 9. und 10. Stunde ein bisschen Downtime und habe mal anderthalb Stunden keinen Zug machen können. Das war schon ein bisschen langweilig, aber da macht es für mich die Geschichte wett. Ne? Also dann muss ich halt einfach Lust auf die Geschichte haben. Für mich trotzdem 9er. Ne? Also ich glaube, dass da einfach das... die unterschiedliche Bewertung, die unterschiedlichen Bewertungsskalen sind da einfach wirklich anders. Ja, ja, also ich glaube natürlich. Wirklich, für jeden bedeutet eine 9, also eine 9 ist für mich bedeutet nicht, das ist nicht mein Lieblingsspiel. Ja, sondern auch mein Lieblingsspiel kann eine 9 haben.
Mhm.
Ja, also zum Beispiel, um Elisabeth zu spielen, muss ich eine dementsprechende Gruppe haben. Alle müssen sich dementsprechend vorbereitet haben. Alle müssen die 40 Seiten Regeln gelesen haben, verstanden haben, durchgearbeitet haben. Um das wirklich ordentlich spielen zu können, damit es richtig Spaß macht.
Ich möchte hiermit nochmal alle Teilnehmer meines Geburtstages grüßen vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, wir spielen heute Twilight Imperium und das bestenfalls mittelstarke Spieler, also mittelhäufige Spieler waren und nicht wirklich viel Spieler, so wie ich. Da war eigentlich keiner dabei und ich habe es denen trotzdem, die haben das trotzdem mitgemacht und die hatten auch Spaß gehabt. Die würden aber nicht unbedingt eine 8-Stunden-Partie Twilight Imperium dann nochmal spielen wollen, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja, also ich glaube einfach, dass man damit schon andere Leute auch schockt. Ne? Also wenn ich schocken will, weiß ich ganz genau, dann hole ich mal Elisabeth-Regeln raus oder ich hole hier Stand-Regeln raus und sag, wenn du das mit mir spielen willst, muss ich arbeiten.
Ja.
Damit kann man viele Spielepartner verkrätzen, mit denen man nicht spielen möchte. Kann ich nur empfehlen, wer sowas hat. Kann man damit sehr gut. Aber es ist, ich mag alleine schon, wenn ich eine Elisabeth-Partie spiele, habe ich erstmal die Woche davor, gucke ich mir die Regeln nochmal an, bespreche mich teilweise mit denen ich spielen werde, also solche Partien sind bei uns geplant, bespreche ich mich vorher wie war das eigentlich nochmal mit der Auslegung der Karte, da werden nochmal Regelsachen abfotografiert und nochmal hin und her geschickt und nochmal geguckt und so weiter. Also das ist das Metagame um das Game herum ist ja auch nochmal da. Also das finde ich schon spannend, ist für mich aber trotzdem eine 9.
Hm.
Ne? Also für mich sind auch ganz viele Spiele, eine 8 und eine 7, immer noch Spiele, die ich gerne spiele.
Ja.
Ne? Die richtige Klatsche ist dann für mich die 6, ne? Das, was du mal im Andor gegeben hast. da fängt es dann halt so langsam an, was dann Spiele sind, die ich eigentlich nicht mehr so wirklich gerne auf den Tisch bringe. Ich habe aber auch Dreier und Vierer.
Ich habe doch deinem Anno eine 7 gegeben, oder?
Inzwischen, ja.
Ja, du hast mich ja davon überzeugt. Das ist ja. Aber es ist ja. Für einen Vielspieler dann ist die diese Zugänglichkeit dann, ne? Das war ja schwierig.
Ja, ja. Also, das ist ja schon was ich häufiger höre. Also ich gucke mir jetzt ja während wir podcasten ja auch einfach mal meine Listen an. Und ich muss auch sagen, wie bewertest du denn? Also ich habe eine Zeit lang wirklich alles bewertet, was ich gespielt habe. Das habe ich aufgehört schon. Also das mache ich gerade einfach gar nicht. Dafür spiele ich, wenn ich normal spiele, zu viel. Also ich gebe jetzt nicht jedem Spiel, was ich nicht besitze, direkt eine Note. Mhm. Habe ich aber mal gemacht. Wie bewertest du?
Du hast gesagt, ich soll das mal tun, weil ich habe zu wenig Bewertung und dann habe ich das gemacht vor ein paar Monaten.
Vor Jahren.
Im Juni habe ich
wir
das
gemacht. Wir kennen uns doch gar nicht so lang.
Im Juni habe ich das gemacht, ja. Weil du das gesagt hast, du möchtest das gerne wissen.
Genau.
Du bist du bist ja jemand, ein Planungsmensch, der aber auch sehr gerne wissen möchte. Du möchtest das alles in diese Schachteln, diese Kategorien, du möchtest alles, jedes Spiel möchtest du gerne tracken.
Also ich track alles, ja, natürlich. Ja,
da bin ich ja noch nicht so weit. Weiß ich nicht. Ich finde, so eine Zahlnote gibt das nicht unbedingt wieder, mein Enthusiasmus für eine gewisse Partie.
Nee, das auf keinen Fall. Also ich bin ja auch inzwischen vom Benoten, also ich benote schon, was mir wichtig ist. Und ich gucke, also ich habe noch nicht mal alle Spiele meiner Sammlung benotet. Mhm. Ja? Und ich gucke schon, dass ich grob Noten vergebe, einfach auch für mich selber. Ich habe aber zum Beispiel Freunde im Freundeskreis, die ganz klar sagen, alles, was unter einer 8 ist, verkaufe ich. Mhm. Ja? Also die halt wirklich das auch benutzen, um dann zu gucken, was verkaufe ich. Für mich übrigens der Anfang meines Trackens, wo ich einfach gesagt habe, ich tracke jetzt alles, was ich spiele, um dann deutlich zu wissen, was ich verkaufen kann. Mhm. Weil ich es nicht spiele, weil ich es ganz klar nicht spiele und nicht irgendwie verklärt, dass man denkt, ach ja, das spiele ich irgendwann nochmal. Das hat dann nicht so hingehauen, weil ich einfach total schlecht darin bin, Spiele zu verkaufen.
Dann verschenk sie doch.
Nein. Klar, ein paar kommen in die Schule, aber ich bin echt schlecht darin, Spiele zu verkaufen. Ich denke mir immer so, ja, irgendwann wird die Zeit kommen, das nochmal auf den Tisch zu bringen.
Na? Ja, aber wenn ich dann so sehe, dann die Abgrenzung zu der 9 wäre sowas wie ein Fest für Odin wäre für mich eine 9.
Okay, das ist bei mir eine 8. Siehst du, also wir sind genauso dann so eins drunter. Na, weil ein Fest für Odin ist für mich manchmal schon auch ein bisschen Arbeit. Das ist nicht immer nur Freude. Kommt aber sehr wahrscheinlich auch drauf an. Also ich habe super ein Fest für Odin Partien hinter mir mit Schnellspielern. Da macht mir ein Fest für Odin total Spaß. Also wenn beide schnell entscheiden. Wenn ich dann Grübler dabei habe, da kriege ich die Krise beim Fest für Odin.
Das stimmt wohl. Aber das muss ja dann, kann das Spiel was dafür?
Nee, nicht unbedingt. Aber das ist ja, also meine Benotungen sind ja trotzdem emotionale Noten. Also meine Noten sind ja keine objektive Notengebung, so wie man es in der Schule machen muss, sondern das sind schon auch emotionale Noten.
Natürlich, ohne Emotionen würde ich dem gesagten Spielen auch keine 10 geben, aber ja. Wenn mich das wirklich dann so anspricht wie Mac vs. Minions und dazu die Aufmachung und so weiter noch, da stimmt, also bei Mac vs. Minions ist eins der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, da stimmt einfach so viel. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch das Ganze drumherum. Wie gesagt, Preis-Leistung, Aufmachung, dass ich sagen würde, ja, es gibt kein perfektes Spiel, aber die sind auf einem guten Weg dahin. Ah. Und Gloomhaven hat auch seine Probleme, wie gesagt. Es gibt auch Kritikpunkte, wo ich sagen würde, ja, aber dann geht ihr mit dem anderen falschen Ansatz da dran. Es ist eigentlich kein Dungeon Crawler. Es ist auch jedes Mal nur, ja, es ist sehr oft in 90% aller Fälle kille alle Monster. Aber es macht Spaß. Und es macht's gut.
Ja.
Und es ist jedes Mal so ein kleines Puzzle auf der Hand und das ist großartig. Und so ein Great Western Trail, was ich von Alexander Pfister, dieses Western-Spiel, was überall gehypt wird, wo ich sagen muss, okay, das ist ein ziemlich gutes Spiel. Es ist wirklich gut und es macht Spaß und du kannst mich auch sehr oft fragen, ob ich das spielen will und es werde wahrscheinlich
ja
mit
sagen.
Mit zu harten Mitspielern irgendwann sagen, okay, vielleicht doch nicht mehr, weil das ist halt, es gibt wohl Mitspieler, die einen dann wirklich, wirklich fertig machen kann. Aber ich habe gut mit meiner Spielergruppe, wir waren auf einem Level, das war in Ordnung.
Ich würde sehr gerne mit dir Great Western Trail spielen.
Dann würde ich mit mir den Boden aufwischen, aber das macht ja wahrscheinlich dann doch. Es ist ein großartiges Spiel, das ist eine 9 für mich, weil es ist wirklich großartig. Aber das Thema zum Beispiel holt mich nicht wirklich so ab. Vielleicht, das ist die Frage, wenn ich jetzt ein großer Western-Fan wäre, wobei ich bin ein großer Western-Fan, Sergio Leone ist großartig. Bud Spencer und Terence Hill, okay, das sind keine Western, aber die Dollar-Trilogie ist schon großartig. Egal. Aber trotzdem ist es kein Thema, was ich in Brettspielen jetzt auch so unheimlich umgesetzt haben möchte oder muss.
Ja.
Das ist,
Was ich krass fand, ist, ich habe ja ein paar Dreier und Vierer und da bin ich teilweise wirklich angeschrieben worden. Auf Boardgame Geek von den Autoren.
Ach, wie
warum
nett.
Ich dem Spiel so eine Note gebe. Das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Also, dass auf die Noten, die ich vergebe, je irgendeine Reaktion kommt, weil ich dachte, das mache ich so, ne, Noten vergebe ich für mich. Ich hätte irgendjemand, klar, es ist ja was Öffentliches, was man macht.
Ja.
Und sich dann zu rechtfertigen und dem Autor gegenüber zu sagen, warum man sein Spiel so runterwertet, das ist ja schon auch nochmal eine ganz andere Erfahrung.
Was ich sehe gerade, ich klicke mal gerade auf meine Dreier. Meine Dreier sind dann sowas wie Elfenland. Ich hasse Elfenland.
Ja, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ich mag ja Elfenland. Also ich finde jetzt, also Elfenland ist bei mir, glaube ich, eine 6 oder 7 oder sowas.
Ja, Keltis. Ich mag Keltis nicht. Keltis, okay. Ich finde es hässlich und es ist, spielt sich langweilig.
Okay.
Und Scenet. Scenet, das Video, das ist halt so also obskure Dinge, ne? Aber Scenet, wenn die Antwort immer in jedem zweiten Videoclip einfach nur Jürgen Vogel ist, dann ist das Spiel nicht unbedingt besser, auch wenn Jürgen Vogel gar nicht mal so schlimm ist.
Ja. Ich habe Secret Weapons of the Third Reich.
Okay.
Das ist.
Ist das nicht ein Rollenspiel?
Nee, das ist kein Rollenspiel. Das ist ein Euro-Game im Nazi-Deutschland, wo man halt versucht, am besten die Wirtschaft hochzukurbeln, um bessere Bomben und sonst irgendwas zu bauen. Das hat eine so schlechte Regel, also es sind Spanier, die das entwickelt haben, die eine englische Regel gemacht haben, die selbst mit Videos schauen nicht zu machen war. Also das war, es ging gar nicht. Also das war ganz schlimm und ich bin schlechte Regeln echt gewöhnt. Also Mercs Recon, die ähnlich schlechte Regeln haben, hat bei mir trotzdem eine 8, weil ich irgendwie mal durchblicken konnte. Lobotomy, auch totale Enttäuschung, war ein Spiel, was ich lieben wollte vom Thema her. Irrenanstalt, Dungeon Crawler in der Irrenanstalt, was will man mehr? Aber auch ewig schlechter Spiel, unglaublich.
Ist das dieser große Kickstarter mit dem, wo Lust und die tot sind?
Genau.
Ah, okay.
Ja. Ewig, also wirklich so schlecht habe ich selten gehabt. Also wirklich, dass ich habe gesagt, wenn ich muss, spiele ich noch eine zweite Partie, aber auch nur, damit du dir sicher bist, dass es verkaufst. Ich war ewig froh, dass ich selber nicht gekickstartet hatte. Ja. Also das war so. Das
sah ja sehr ansprechend aus für einige, aber.
Ja, also das war vom Themenspektrum her und so fand ich das super. Also das wollte ich unbedingt haben und habe es dann verpasst und war ein bisschen traurig, dass ich es verpasst hatte und war dann im Endeffekt echt froh, als ich es gespielt habe. Und also von Lobotomy und Secret Weapons of the Third Reich bin ich angeschrieben worden, aber auch von meiner 4 bin ich angeschrieben worden. Das ist Virus. Das war vor 2 Jahren so groß auf der Messe.
Ich erinnere mich.
Und das ist ein so schlechtes Spiel gewesen. Das ist auch unglaublich. Also heute noch, wenn ich 10 Würfel in der Hand habe, kleine Holzwürfel, nehme ich sie immer wieder in meine Hand, schüttel sie und lass sie runterfallen, weil das der Kampfmechanismus war in Virus. Also du hast spezielle Würfel, würfelst die in der Hand und lässt sie fallen und da, wo sie auf den Strich kommen, hast du einen Treffer gemacht. Das war innovativ, aber echt schrecklich. Na, also das waren dann so Sachen, wo ich halt wirklich angeschrieben worden bin. Und das hat mich echt, also das muss ich sagen, das hat mich überrascht. Von guten Noten bin ich noch nie angeschrieben worden.
Seltsam.
Ja.
Ja, und dann, weiß ich nicht, also jetzt bei den Neunern wäre ich dann nochmal beim Arkham Horror Kartenspiel, obwohl ich bin nicht so der große Lovecraft-Fan. Ich fände, dass die gleichen Mechanismen in einem gegenwärtigen Setting und nicht in diesen 1920er Jahren schon spannender. Aber dieses Arkham Horror Kartenspiel, das macht so vieles so richtig. Und es ist quasi die Weiterentwicklung des kooperativen Lord of the Rings, was die vorher hatten oder immer noch haben. Es funktioniert ein bisschen anders, ja, aber es ist schon wirklich, wirklich gut.
Ich habe es auch ganz gern gespielt, ich habe es allerdings nicht selber, muss ich sagen. Also das war so ein Spiel, wo mir, glaube ich, einfach die Leute zu fehlen. Oder wo ich einfach sage, wir haben so viel im Lovecraft-Universum, weil bei uns Lovecraft, also ich habe alle Bücher gelesen und so weiter, ist Lovecraft schon jemand, den ich einfach sehr cool finde und wo ich sehr viel von habe. Aber wo ich irgendwie nicht noch eins brauchte.
Ich habe nichts gegen Lovecraft. Ich finde, das ist okay, was er macht und was er gemacht hat. Aber diese die Brettspielflut davon, weiß ich nicht, ist halt, liegt eher an den 20er Jahren als an Lovecraft, dass ich nicht so viel. Aber ich spiele es ja und es ist ein tolles Spiel und ich finde mich auch damit ab, aber es ist halt nicht mein favorisiertes Setting. Da würde ich wahrscheinlich sogar noch Western lieber oder Weird West nehmen, wie dein
Shadow of Brimstone.
Ja, das ist ein viel spannenderes Setting.
Ja, aber da muss ich ja sagen, da habe ich ja meinen Mann damals für irre gehalten. Das war der erste große Kickstarter, den wir überhaupt gemacht haben, mit $500. Oder $400 oder also 400 Euro, glaube ich, grob waren das. Und ich habe den für völlig irre gehalten, dass er für einen Dungeon Crawler im Western-Format so viel Geld ausgibt. Da hätte ich nie gedacht, dass ich dieses Spiel mal so lieben werde. Hm. Ja? Also viel gelernt sozusagen.
Ja, man entwickelt sich ja weiter.
Irgendwie schon.
Und ja, eins meiner Lieblingsspiele, Star Rams, was ich so oft spiele, ist auch nur eine 9 und keine 10.
Ja, siehste.
Aber das ist halt trotzdem kein schlechtes Spiel.
Nee.
Und es ist immer noch großartig. Aber das ist, was eine 10 ist, da muss ich mit Leidenschaft von reden. Und das ist
ja,
halt
aber
nicht
dann hätte ich ganz viele Zehner. Also mein Problem wäre, dann hätte ich echt richtig viele Outstanding-Spiele, weil ich so viele Spiele mit Leidenschaft spiele, die ich liebe.
Ja, aber wenn dann noch die viele andere Dinge noch zusammenkommen, wie das ist zum Beispiel wie gut Leute einführt, es gute Produktionsqualität ist, wenn es dann noch alles passt, dann ist es doch eine 10.
Nee, Max vs. Minions wird für mich keine 10. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen.
Muss ja nicht sein. Du liebst ja auch nicht dieses Chaos, was dieses Spiel fabriziert dann. Das
genau.
Ist ja vollkommen okay. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Seven Continent bei mir eine 10 wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, Mac vs. Minions ist eines der perfektesten Spiele, die es gibt und eine super geradlinige 10.
Ja, perfekt bestimmt nicht. Es ist für mich immer noch eine 9, was wir aber ja inzwischen rausgefunden haben, einfach weil ich das Chaos, sondern der Planungsmensch bin. Es ist aber eine super 9. Ich würde das Spiel jedem empfehlen. Ich würde es auch von den Gruppen her, also ich habe es mit den Jüngsten, mit denen ich es gespielt habe, war 14, 15. Ich würde es, glaube ich, allen empfehlen. Es macht super viel Spaß. Ich denke auch, dass man das mit Einsteigern ganz gut spielen kann. Dementsprechend also ist auf jeden Fall ein Spiel, was man empfehlen kann. Und vor allen Dingen, kauft es nicht viel zu teuer auf irgendwelchen Marketplaces.
Ja, genau. Also nicht bei Amazon oder sonst so gucken, sondern direkt beim Hersteller Riot Games. Weil das ist außergewöhnlich einzigartig in der Brettspielszene, dass das auf diesem Weg veröffentlicht wurde und dass eine Softwarefirma sowas gemacht hat. Aber es soll uns ja erstmal egal sein als Endkonsument. Kauft es euch, das ist großartig.
Genau.
Wollten wir Werbung damit machen? Nein, wir wollten keine Werbung.
Also
bleibt euch überlassen, ob ihr es kauft, aber es ist es wert.
Wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben beide unsere Spiele bestellt, bezahlt und schon lange, bevor wir vorhatten, einen Podcast zu machen, gespielt.
Korrekt. Aber wir sind davon überzeugt, dass es vielen Menschen auch gefallen kann.
Ja.
Ja.
Aber dann sind wir auch eigentlich fast am Ende angelangt, oder?
Stimmt. Nie waren wir uns einiger.
Nie waren wir uns einiger. Endlich mal.
Hätte ich schon erwähnt, dass ein Andor nur eine 7 ist?
Ja, ist schon in Ordnung. Ich verstehe deine Kritikpunkte. Gut. Aber guck mal, da sind wir weiter auseinander als bei Max vs. Minions. Mal gucken, wie es beim nächsten Spiel ist. Vielleicht sind wir da sogar auf einer Linie.
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Weil du völlig falsch liegst, wie so oft.
Ja, genau. Wie immer bleibt uns am Ende einfach zu sagen, wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte oder Kommentare oder sonst irgendwas habt, könnt ihr uns gerne auf Twitter das sagen. Fuchs und Bär ist unser Twitter-Account, der gemeinsame. Ihr dürft aber gerne auch auf die jeweiligen Einzel-Accounts was sagen. Meiner ist missbaby_.de und der Yellow Geek Bär.
Ja, genau. Meiner ist Yellow Geek Bär. @ davor bei Twitter. Oder der YouTube-Kanal, der immer noch so ein bisschen vor sich dahin dümpelt. Das ist YouTube Yellow Geek Bär. Da genau. Mache ich und Quatsch.
Die Internetseite läuft auch. Die hat leider immer noch einen Schreibfehler drin. Deswegen haben wir da Fuchs und das englische Bär drin. Das wird aber noch geändert.
Startschwierigkeiten, kein Problem.
Startschwierigkeiten, kleine. Das geht leider nicht so schnell, das wieder zu ändern. Aber da dürft ihr uns auch Kommentare uns hinterlassen. Wünsche, über was wir reden sollen oder sonst irgendwas. Für uns ist es immer noch ein Riesenexperiment. Uns macht es im Moment tierisch Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch tierisch Spaß, uns zuzuhören. Und wir sind sehr gespannt, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird hier.
Ein knisternde Erotik, glaube ich.
vielleicht.
Hast du mal Fog of Love gespielt?
Nee, leider nicht. Ich hatte es mir auf der Messe angeschaut, aber ich habe es noch nie gespielt. Es hat auch keiner in meiner Umgebung, muss ich sagen.
Hoffentlich kommt das mal auf Deutsch raus. Ich glaube nicht, oder?
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja. Schade, schade.
Und wir fangen schon wieder an zu labern.
Keine Liebe für uns.
Keine Liebe für uns. Wir verabschieden
uns. Und für
jetzt.
Euch auch nicht.
Genau.
Macht's gut.